So, die Aufnahme läuft.
Schade, dass wir das eben gerade nicht mit drauf hatten. Das hätte man super für irgendwas verwenden können.
Das stimmt. Wir haben ja über den Wechsel vom DFB von Adidas zu Nike gesprochen.
Das haben wir, das haben wir.
Und wie wir das finden. Schade, dass das nicht drauf ist.
Ja, schade, dass das nicht drauf ist. Und dass es nicht drauf ist, wie doof wir das eigentlich finden. Nicht wegen Nike. Es hätte auch Puma sein können. Wir finden es einfach nur doof, dass der DFB und Adidas getrennte Wege gehen. Das ist so, als wenn deine Eltern sich nach 40 Jahren Ehe plötzlich trennen. Findest du auch doof. Auch wenn du sagst, ja komm, ist besser für euch beide. Ihr habt euch eh nur noch gezofft, ne? Findest du trotzdem doof.
Ja, stimmt, genau so.
Exakt. Also ja, der Vergleich hinkt vielleicht ein ganz kleines bisschen. So, als wenn er eine Blutgrätsche reinbekommen hätte.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und mein Name ist Tobi, hallo.
Hallo.
Hallo Markus.
Hallo Tobi.
Schon wieder wir beide und wieder keine Amiga-Sprechstunde.
Aber trotzdem Amiga.
Und wieder einer unserer Klassiker.
Vielleicht haben wir gerade unsere klassische Periode, so wie wir mal die blaue Periode hatten.
Ja, mag sein.
Tobi, heute startet die Heim-EM. Wie geht's dir dabei? Freust du dich? Hast du Bock drauf? Bist du voll hyped? Auch so im Vorfeld? Oder sagst du so?
Also, ich bin ja so ein Schönwetter-Fan. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht so richtig für Fußball und habe auch sehr wenig Ahnung davon. Aber die großen Turniere gucke ich mir natürlich gerne an. Aber ich muss gestehen, von dieser EM 2024 habe ich relativ wenig mitbekommen. Ich habe mir jetzt gerade im Vorfeld so halb zwei Spiele angeguckt, die jetzt liefen, gegen, was waren das, Ukraine und, habe ich vergessen, siehst du so.
Griechenland?
Was, Griechenland? Ja, stimmt, Griechenland war es. Das habe ich so ein bisschen geschaut, habe festgestellt, dass ich nach wie vor kaum jemanden aus der Mannschaft kenne, namentlich. Mhm. Und dass mich das auch nicht so richtig interessiert hat. Also scheinbar sind es bei mir dann doch eher so die Gegebenheiten, das Drumherum und auch die Spieler, die ich dann im besten Fall kenne, ausschlaggebend dafür, dass ich da irgendwie Spaß mit habe. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Ich schau mal, wie mich das so mitreißt in den nächsten Wochen. Markus, und du?
Ich würde super gern sagen, dass ich voll hyped bin und voll Bock habe, so wie früher einmal, wo ich mir irgendwie Flaggen ans Auto geklemmt habe und so ein Blödsinn mitgemacht habe und wo man zum Public Viewing gegangen ist und man sich voll gefreut hat. Aber irgendwie muss ich sagen, vielleicht ab 2018? Mhm. Ich habe ja das schöne Trikot gerade an von 2018, das Ausweichtrikot. Und da sind wir ja in Russland in der Vorrunde raus. Mhm. Das erste Mal bei einer WM in der Vorrunde. Und irgendwie hat das so einen Bruch bewirkt. Und seitdem das Fandom und der DFB und auf der einen Seite dieses Aufbauen der Marke, die Mannschaft. Die Fans wehren sich total dagegen. Also ich finde beides lächerlich. Nein, ich finde eine Marke aufbauen ganz schlecht. Wir sagen ja auch L'Équipe Tricolore oder was gibt's noch?
Azzurri.
Ja, Italien. Genau, genau. Mhm. So, das sagen wir ja auch. Die haben ja auch so ihre Brand. Und wenn eine ausländische Nachrichtenredaktion dann von die Mannschaft spricht, aber dann Englisch oder Italienisch oder was weiß ich was spricht, dann ist es klar, dass es um die deutsche Nationalmannschaft geht. Insofern fand ich das okay, aber trotzdem, die Fans haben sich total dagegen gewehrt, was ich lächerlich fand, aber auch dieses mit der Brechstange dann wiederum, das den Fans aufdrücken, fand ich dann auch wieder lächerlich und irgendwie war das seitdem so ein Bruch und irgendwie ist mir Fußball mittlerweile echt egal geworden. Es tut mir auf eine Weise wirklich leid, weil ich die großen Turniere WM, aber auch EM immer gerne geschaut habe, wie du gerade schon gesagt hast, die Atmosphäre und das Drumherum, das war einfach toll. Gar nicht nur die Spiele als solche, also die deutschen Spiele. Ich habe mir dann auch andere Spiele gerne angeguckt von anderen Mannschaften, einfach um die Atmosphäre aufzusaugen.
Ja, ja.
Hab mir ganz oft auch die FIFA-Spiele dazu gekauft. Wenn wir mal ganz weit zurückgehen, sagen wir mal so bis 1994, da habe ich immer so ein Spiel gespielt. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Da habe ich dann die WM nachgespielt, das Fenster aufgemacht im Sommer, es war ganz warm und habe den Amiga voll aufgedreht. Wie hieß das Spiel nochmal?
Ich sehe schon, worauf du hinaus willst.
Nein.
Natürlich müssen wir über ein Fußballspiel sprechen, wenn wir schon im eigenen Land Gastgeber sind für die Europameisterschaft. Reisen wir doch einfach 31 Jahre zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 1993. Und auf dem Amiga, da gab es ja einige Fußballspiele. Allerdings müssen wir die Fans von Kickoff oder Sense bis Soccer heute leider enttäuschen, denn um die beiden Spiele geht's heute nicht. Bei uns geht's heute um unseren Klassiker, um unser Sommermärchen von 1994. Es geht um Goal.
Ach so, ist das ja natürlich.
Lass uns einmal ganz kurz die harten Fakten klären, bevor wir einsteigen.
Ja, ich habe ja gerade schon von 94 gesprochen. Das Spiel kam aber 1993 raus. Mhm. Ist von Virgin Games published worden. Der Entwickler war Dini und Dini Productions. Es handelt sich dabei um eine Arcade-Sport-Simulation, wobei ich bei dem Wort Simulation zumindest leichte Anführungszeichen mit meinen Krallenhänden machen möchte. Das Ganze kam ursprünglich für den Amiga, das gab es auch für den Atari ST und DOS. Es gab dann später auch noch Umsetzungen für das Mega Drive und das Super Nintendo, wobei die so ein bisschen anders sind, vor allen Dingen die für Super Nintendo.
Da kommen wir später sicherlich noch drauf zu sprechen. Und wie immer gucken wir auch nochmal ins Jahr 93, was da so los war. Da sind nämlich noch ein paar andere wichtige Genrevertreter entstanden. Da wäre zum Beispiel Anstoß, die große deutsche Manager-Simulation von Esken aus Gütersloh.
Ja, ja. Oh, Gütersloh, Perle Niedersachsens.
Absolut. Der erste Teil der FIFA-Reihe ist 1993 rausgekommen als FIFA International Soccer oder auch so etwas andersartige Fußballspiele wie zum Beispiel Soccer Kid, was ja eher so ein Plattformer ist. Aber natürlich sind auch eine ganze Menge anderer großer Meilensteine entstanden. Cannon Fodder ist rausgekommen, The Chaos Engine, Day of the Tentacle, SimCity 2000, Die Siedler, X-Wing, Rebel Assault, Virtua Fighter und. Also mal wieder ein großartiges Jahr für Videospiele.
Ja, aber nicht nur für Videospiele, auch für Filme. Da kam zum Beispiel Jurassic Park, Free Willy, der großartige Super Mario Brothers Film, den wir hier schon mal besprochen haben. Es kam Philadelphia, Cool Runnings, Falling Down, Texas, Ausrufezeichen. Mhm. Und täglich grüßt das Murmeltier und natürlich der ewige Klassiker Emmanuel in Tibet. Ich habe mich sehr gefreut, dass du den damit auf die Liste geschrieben hast. Nicht, dass ich den je gesehen hätte, also habe ich in dem Fall wirklich nicht.
Ja, aber wir als Emmanuel-Fanboys
haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, über den ersten Film. Vielleicht sollten wir uns das Franchise in unserer Folge, keine Ahnung, 169 nochmal sehr genau angucken.
Genau, Emmanuel, der Film, war nämlich die Folge 69.
Richtig.
Gerne mal reinhören. Und selbstverständlich war 93 auch das Jahr, in dem so einige Banger in den Charts liefen. Zum Beispiel Songs wie Informer von Snow, I Will Always Love You von Whitney Houston oder Mr. Vane von Culture Beat.
Oh, und Go West von den Pet Shop Boys.
Yes.
Auf dem großartigen Album Very, was du gehabt hast, in dieser abgefahrenen Sonderverpackung in diesem orangenen Jewel Case.
Mit so Noppen drauf.
Ja, genau, genau.
Hat es sogar ins Museum of Modern Arts geschafft.
Ach, tatsächlich?
Glaube ich, ja.
Cool.
Durchaus Songs, die man heute noch im Ohr haben kann. Und ja, was für ein Jahr mal wieder. Und vielleicht sogar das Jahr 1993.
Ja, klar, auf jeden Fall. Für uns ist Goal aber ja eher mit 1994 verknüpft. Das hatte ich ja eben gerade schon angedeutet, ne? Unser Sommermärchen, wie du es so schön genannt hast.
Aber wieso eigentlich Sommermärchen? Das müssen wir jetzt einmal auflösen.
Naja, weil die WM 94, die war ja nun in den USA im Sommer. Und da 2006 ja hier als Sommermärchen bezeichnet wird, ich denke mal, da hast du das irgendwie so ein bisschen hergeliehen.
Richtig, war auch eine rhetorische Frage, um die Zuhörer so ein bisschen einzuweihen. Also genau, das war ein Jahr, in dem wir relativ viel miteinander unternommen haben vor 30 Jahren. Und wir beide waren ja eigentlich nicht so die riesigen Fußballfans, aber irgendwie hat es uns da in diesem Jahr gekickt und wir hatten diese Fußballsammelalben plötzlich.
Ja, leer.
Leer, genau.
Wir haben die nur gekauft, um Ergebnisse einzutragen.
Und irgendwie haben wir dieses Turnier so ein bisschen für uns zelebriert, obwohl wir keine großen Fußballfans gewesen sind. Aber wir haben, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben die WM nachgespielt in Goal. Wir haben die Ergebnisse notiert. Wir sind rumgerannt mit einem Diktiergerät auf der Straße und haben Menschen zum Fußballturnier, zur WM interviewt. Das existiert übrigens auch alles noch. Das spielen wir mal ein, oder?
Ja, lass uns das mal einspielen.
Ja, was so 30 Jahre aus einem machen können. Also ja.
Komm, ich finde, wir waren schon ganz lustig, auch damals schon. Nicht ganz so lustig wie heute, aber.
Ja, und ich bin auch sehr, sehr froh, dass sowas noch konserviert geblieben ist. Also schon, ja, schon auch irgendwie ganz cool. Und ja, es gibt noch so andere Dinge, die ich verbinde mit der Zeit.
Bliss-Eis,
genau. Löffeln. Ja, ja. Vielleicht kennst du noch jemanden von Langnese, diese kleinen Pappbecher mit so Britzel-Eis
drin. Das war geil, das war richtig geil.
WM-Wochen bei McDonald's, da waren wir nachts häufiger mal und haben uns dann noch irgendwas reingefahren. Es gab so Pancakes und den Soft Francisco, also der McSunday im Prinzip.
Nein, das war kein McSunday. Das war eine, das war eine Eistüte.
Ja?
Das war eine ganz klassische Eistüte und darauf waren so karamellisierte, war das Walnusssplitter drauf oder so?
Das kann sein.
Das war super geil. Ich stehe ja überhaupt nicht auf McSunday, aber das war richtig.
Aber McSunday ist ja auch nur eine Eistüte.
Nein, McSunday, das hast du im Becher.
Nee, das gab's früher in so einem Waffelding. Wie auch immer.
Wie auch immer. Stefan Raab.
Ganz, ganz wichtig. Stefan Raab, damals noch sehr jung und relativ neu bei Viva, der ist damals in die USA gereist und ist da rumgeeiert in Nähe der Austragungsorte, also vor den Stadien irgendwie, und hat da irgendeinen Quatsch und Blödsinn gemacht, hat Leute interviewt und verarscht und auch mit den Spielern und Berti Vogts, dem damaligen Trainer, gesprochen.
Oh ja, er hat versucht, mit ihm zu sprechen. Berti Vogts wollte nicht so richtig mit ihm.
Und daraus ist ja dann auch der legendäre Hit entstanden.
Berti Vogts.
Genau. Den hattest du damals auf CD.
Ja, das stimmt. Das ist eine der wenigen Singles, die ich mir gekauft habe. Ich habe mir lieber Alben gekauft damals, aber den musste ich einfach als Single haben.
Kann ich mich noch richtig gut dran erinnern. Und ich habe mir den dann überspielt mit meinem Diktiergerät. Also du hast den auf CD laufen lassen. Ich habe mein Diktiergerät daneben gelegt und dann hatte ich den auch auf der kleinen Kassette. Hat man vielleicht im Einspieler noch so ganz kurz gehört am Ende, als die Frau ihr Statement dazu gibt, wo sie denn gerade herkommt. Ja, sehr, sehr schön. Also viele, viele warme Erinnerungen an diesen Sommer 1994. Dein Garten spielt auch noch eine große Rolle in diesem Jahr. Wir haben des Öfteren in eurem Garten übernachtet. Ich glaube, das hat jetzt nicht so unbedingt was mit der WM zu tun, aber trotzdem hängt das da irgendwie mit zusammen. Ja, und insofern ist auch unsere Verbindung zum Spiel so ein bisschen eine gemeinsame. Denn wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben das parallel, also seltener zusammen, aber gleichzeitig jeder für sich viel gespielt zu der Zeit. Und ansonsten habe ich das, glaube ich, die Jahre danach und auch davor nicht großartig gespielt. Aber dieses eine Jahr hat mich doch schon eng mit Goal verbunden, möchte ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ich hatte es ja eben gerade schon gesagt. Ich habe bei offenem Fenster den Amiga-Monitor so laut gemacht, wie es ging. Hab die Länge der Halbzeiten so lang eingestellt, wie es ging, und habe dann dieses Turnier nachgespielt. Ich habe natürlich die deutsche Nationalmannschaft genommen, habe die ganze Mannschaft editiert, habe da die originalen Namen der Spieler reingemacht und dann habe ich dieses Turnier gespielt. Und es war einfach nur geil. Also es war wirklich, wirklich toll. Und ich kann mich noch so gut dran erinnern, wie wir rausgeflogen sind. Das haben wir bei dir geguckt.
Wegen Bulgarien.
Bei dir im Wohnzimmer haben wir es geguckt.
Weißt du was? Ich hätte jetzt gesagt, ich weiß noch genau, dass man bei dir geguckt.
Nein, nein, wir haben das bei dir geguckt. Bei euch im Wohnzimmer.
Ich war mir so sicher, dass wir vor deinem Fernseher oder eurem Fernseher im Wohnzimmer gesessen haben.
Nein, nein, wir haben bei euch gesessen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Hundertprozentig.
Okay.
Der Stoichkov hieß der?
Ja, ich glaube.
Der
Hat uns rausgekickt.
Rausgeköpft.
Ja.
Mit seiner werdenden Pläte. Mhm. Icke ist nicht lang genug gewesen und konnte das Tor nicht verhindern. Ich habe da gesessen. Ich hab, das kann doch nicht wahr. Das geht doch gar nicht. Wir können doch jetzt nicht rausfliegen. Das geht doch nicht.
Und es ging doch.
Tobi, hast du noch irgendwas zu ergänzen an persönlichen Eindrücken von Goal? Weil wir reden ja viel über die WM. Vielleicht sollten wir die Folge umbenennen in WM 94.
Ja, das ist ja alles hier die Vorrunde.
Oh, die Vorrunde.
Ich kann das eigentlich nur ergänzen. Ich erinnere mich ganz gut dran, dass ich da eines Tages zu dir gekommen bin. Du hast ja bei mir um die Ecke gewohnt und ich so einige Meter vor deiner Haustür schon die Fangesänge aus deinem offenen Fenster hören konnte. Und ich wusste, okay, jetzt sitzt da gerade einmal Miga und spielt Goal. Ja, sehr, sehr schöne Momente, sehr schöne Erinnerungen.
Mhm.
So, Vorrunde beendet. Wir fangen jetzt mal an, würde ich sagen.
Ja, gern.
Also, 93 haben wir gesagt.
Mhm.
Da sind wir ja mit Goal in einer Zeit, in der es noch einigermaßen viel Abwechslung im Genre gab. Nicht nur auf Mamiga. Das große Kickoff kam 1989 raus. Striker gab es 1992. FIFA International Soccer, habe ich auch gerade schon gesagt, 93 erschienen. Oder Sensible Soccer von 1992. Es gab aber auch natürlich noch diverse andere bekannte Vertreter wie Microprose Soccer von 1988 oder den guten alten Nintendo World Cup von 1990, Super Soccer 1991. Also es gab sehr, sehr viel Auswahl für jeden was dabei. Es war aber auch die Zeit der großen Planer- und Managerspiele wie Bundesliga-Manager mit seinen vielen Inkarnationen oder, wir haben es eben schon genannt, Anstoß aus Gütersloh von Askim. Und es gab Lizenzspiele wie das von Lothar Matthäus, das kam auch 93 raus, oder eben der besagte Maskottchen-Plattformer Soccer Kid, auch von 93. Also Fußball war damals wirklich sehr, sehr groß.
Es gab doch auch noch eins von Mario Basler, der hat doch auch ein Spiel gehabt.
Oh, das weiß ich nicht.
Ja, ja, der hatte auch eins, kann aber danach gewesen sein, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber der hatte auf jeden Fall auch ein Lizenzspiel.
Ja, mag sein. Ich habe ja gerade über das Genre gesprochen und heutzutage wird das Genre ja quasi von FIFA beziehungsweise von EA Sports FC dominiert, so heißt es heutzutage. Pro Evolution Soccer wäre da vielleicht noch zu nennen, aber das war es im Grunde auch schon, ne?
Ja, also an großen Spielen definitiv. Also da ist wahrscheinlich selbst PES schon raus.
Ja, also die große Vielfalt von damals ist Geschichte.
Wobei, du hast es gerade angesprochen, ich bin schon interessiert daran, was macht FIFA jetzt mit ihrer Mega-Lizenz, nachdem die sich mit EA nicht einig geworden sind?
Mhm.
Passiert da nochmal was? Wird es ein neues FIFA-Soccer von irgendwem anders geben? Also ich habe da gar keine Ahnung von.
Ich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach bei dem Namen bleibt und die Menschen weiterhin die Reihe unter dem Namen kaufen.
Ja, die werden weiterhin EA Sports FC kaufen, klar, ja, weil sie es halt gewohnt sind. Aber wie gesagt, was macht FIFA jetzt? Was macht die FIFA, also der Verband? Was machen die jetzt mit ihrer Lizenz? Weil EA muss ja mit den einzelnen Ländern, also den einzelnen Unterverbänden verhandeln und mit den Teams und so. Was nehmen sie auf und was dürfen sie? Aber das zeigt uns ja auch, wie wenig, du hast es gerade schon gesagt, Vielfalt es heutzutage im Fußballgenre gibt. Das war damals, das hast du eben gerade auch gesagt, das war damals besser. Aber wieso braucht es da noch eins? Wieso Goal? Und um meine eigene Frage mal zu beantworten, dann müssen wir erstmal über Kickoff sprechen und vor allem über einen gewissen Dino Dini. Der Name, der ist untrennbar mit Goal verbunden, aber auch mit Kickoff. Und der ist so wichtig, dass in den USA das Spiel, also Goal, sogar unter dem Namen Dino Dinis Goal veröffentlicht wurde. Und auf dem Artwork unserer Box, also der europäischen, deutschen Box, da taucht der Name sogar auf in einer Art kleinem Banner an der Seite und da steht A Game by Dino Dini, beziehungsweise auf der deutschen Box, die Tobi netterweise mitgebracht hat, steht ein Spiel von Dino Dini.
Mhm.
Und das in der Zeit der frühen 90er. So, da war ja der Game Designer noch nicht zwingend das Zugpferd. Dino Dini war da früh dabei.
Ja.
Zumindest wenn es um Fußballspiele ging. Aber wer ist denn das eigentlich?
Auf jeden Fall kein großer Fußballfan.
Was?
So wie man meinen könnte, aber das hat er von sich selber gerne behauptet. Dino Dini ist ein britischer Spieleentwickler mit italienischen Wurzeln, der neben Goal noch für zwei weitere ziemlich bekannte Fußballspielereien bekannt geworden ist, nämlich das eben schon genannte und altehrwürdige Kickoff von 1989 und für den Action-Strategie-Hybriden Player Manager von 1990. Beide Spiele wurden unter seiner Leitung bei Enco Software entwickelt und veröffentlicht und hatten ziemlich großen Einfluss auf vieles, was seitdem noch so an Fußballspielen rauskam, haben also Grundsteine gelegt und vor allem Kickoff hat eine ganz neuartige Art zu spielen eingeführt mit einer realistischeren Ballphysik und somit hat es die Spielmechanik begründet, bei der der Ball nicht mehr am Fuß des Spielers kleben bleibt, sondern vor sich hergedribbelt wird.
Mhm.
Es hat auch erste taktische Komponenten mitgebracht, wie zum Beispiel Mannschaftsaufstellungen und Formationen. Wer weiß, ob es das alles ohne Kickoff überhaupt gegeben hätte.
Ja, da kommen ja die Kickoff-Fans unter den Hörern doch noch auf ihre Kosten, denn ohne Kickoff kein Goal, richtig?
Ja, so scheint es tatsächlich, ja. Jedenfalls war Kickoff sehr erfolgreich und kam bei Presse und Spielern entsprechend gut an und das galt auch für den Nachfolger Kickoff 2, der wieder unter Dinos Leitung entstanden war und der mit seinen vielen Neuerungen und Verbesserungen fast noch erfolgreicher gewesen ist. Das war dann ein Jahr später, 1990. Und mit Sensible Soccer kam dann noch mehr Bewegung ins Genre. Das kam ebenfalls sehr gut an und war so vom grundsätzlichen Gameplay Kickoff nicht ganz unähnlich. Und einige Kickoff-Fans hat es sogar so ein bisschen auf seine Seite gezogen. Also ich will jetzt nicht von Lagern sprechen, aber es hatte schon eine recht große Fangemeinde. Und naja, was folgt dann auf Kickoff 2?
Kickoff 3?
Genau, und jetzt wird's interessant, denn wir haben uns gerade einen ganz hervorragenden Cliffhanger geschaffen, mit dem wir unsere Hörer hoffentlich dazu kriegen, dran zu bleiben. Denn die ganze Geschichte rund um Kickoff 3 besprechen wir dann gleich noch, wenn wir bei der Entwicklung von Goal sind.
Oh.
Schauen wir uns in der Zwischenzeit doch erstmal das Spiel ein bisschen genauer an.
Bevor wir das tun, wie fandst du Kickoff und Kickoff 2 oder Sensible Soccer?
Ehrlich gesagt sind die komplett an mir vorbeigerauscht.
Ja, ganz genau.
Also das war ein Name, Kickoff kannte man. Ich habe das aber nie gespielt. Ich war ja, wie gesagt, auch kein großer Fußballfan und Sensible Soccer kannte ich auch, hat mich aber genauso wenig abgeholt, aus eben genannten Gründen.
Ja, geht mir genauso. Ich habe die einfach nie in meine Box bekommen. Also weil da ist wieder Bubble, ne?
Mhm.
Ich habe viele meiner Spiele von Olli damals gekriegt, der war auch kein Fußballfan. 1996. Als wir Europameister geworden sind, haben wir zusammen geguckt, wir zwei beide, und sind dann zu Olli gegangen, um in die Stadt zu fahren. Wir klingeln bei ihm, er sitzt auf dem Sofa im Wohnzimmer seiner Eltern und was guckt er? Das Imperium schlägt zurück, während wir Europameister geworden sind.
Oh.
Werde ich meinen Lebtag nicht vergessen.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, du kannst ja sonst immer alles merken, aber das weiß ich noch.
Ja, okay.
Egal, es soll ja jetzt ums Spiel gehen. Goal, gucken wir uns das mal an. Das haben wir damals ausufernd gezockt. Also ich vor allen Dingen. Ich glaube, du nicht ganz so doll, aber trotzdem auch viel. Und wir kommen definitiv nicht drum herum, einen Blick auf die Genre-Kollegen Kickoff und Sensible Soccer zu werfen. Denn wenn man ganz ehrlich ist, dann sind die beiden Spiele sich gar nicht so unähnlich. Und so ist auch Goal eine relativ klassische Fußball-Simulation, die in Präsentation und Spielbarkeit, wen wundert's, an Kickoff erinnert.
Gleicher Autor, ne?
Richtig. Gucken wir uns zuerst mal den Titelbildschirm an. Denn bevor es aufs Spielfeld geht, da kommt erstmal der Titelbildschirm bzw. die Titelsequenz. Und wenn ich das höre, dann lande ich instant wieder im Jahr 1994. Ich habe es jetzt in Vorbereitung auf den Podcast das erste Mal seit, ja, wahrscheinlich wirklich seit Mitte der 90er wieder angehabt.
Mhm.
Und es kam sofort wieder.
Ja, auf
sofort.
Jeden Fall. Ja, ja. Du hast ja gerade schon von Hören gesprochen.
Ja, genau.
Das ist ja auch einer der wenigen Momente oder eigentlich sogar der einzige Moment im Spiel, wo man Musik hören kann und da ist man natürlich dran erinnert. Also das geht los mit einem schwarzen Screen, auf dem so ganz nett animiert der Entwickler Dini & Dini Productions und der Publisher Virgin Games eingeblendet wird, die das Spiel präsentieren und dazu hört man so gesampelte Fangesänge, die einen direkt so eine angenehme Fußballstimmung reinziehen und die dann auch ziemlich bald durch so eine Titelmusik abgelöst wird, während das Logo eingeblendet wird. Und da steht dann eben dieser gelbe Schriftzug Goal. Das sieht schon wirklich cool aus mit diesem schwarz-weißen Fußball als O.
Ja, vor allen Dingen sieht's halt aus wie ein richtiger Fußball. Denn, das sieht man im Titelbildschirm auch schon, die haben damals Adidas als Sponsor gekriegt.
Mhm.
Was schon echt ganz cool ist. Also der Ball ist ein Fußball, wie er halt damals üblich war.
Ja.
Und unten sieht man die Sohlen. Ich vermute mal, das ist der Predator-Schuh, der damals recht neu war.
Ja.
Ich glaube, bei der WM 94 wurde der damals eingeführt. Und das Adidas-Logo, also noch nicht das Equipment-Logo, also heutzutage das für die Sportsparte, diese drei schräggestellten Streifen, die so eine Art Dreieck bilden.
Ist das Originals hier, ne?
Genau, das Trefoil, das alte Logo noch, genau. Und das ist schon ganz schön krass.
Das hat mich auch überrascht auf jeden Fall und das fand ich auch echt cool.
Ja, das ist auf jeden Fall super cool und Trivia Time an der Stelle. Das haben die natürlich nicht einfach so gemacht. Es gab wirklich eine ganz offizielle Zusammenarbeit mit Virgin Games bzw. Dino Dini und Adidas. Über die genauen Details der Verhandlungen ist nicht so viel bekannt, aber zumindest hatte man sich ein bisschen mehr Credibility versprochen.
Mhm.
Man wollte sich damit halt von vergleichbaren Spielen abheben. Adidas war im Sport und vor allen Dingen im Fußballbereich ja extrem präsent und als traditioneller Ausstatter des DFB ziemlich erfolgreich.
Also aus Marketing-Sicht für beide Seiten nicht ganz unattraktiv. Das Spiel profitierte vom Glanz und vom Prestige dieser Sportmarke und bekam so eine offizielle Note, während Adidas von der Sichtbarkeit im Spiel natürlich profitiert hat und so möglicherweise auch neue Zielgruppen ansprechen konnte. Und mir ging das tatsächlich auch genauso. Also dieses Logo hat auf mich so eine offizielle Wirkung gehabt, als wäre Go jetzt das offizielle Spiel zu dieser WM oder zur Bundesliga oder so. Also das ist das Fußballspiel, nicht irgendeins, das ist das Fußballspiel, so, weil Adidas und DFB oder Adidas und deutscher Fußball ist eins, dann muss ja das Spiel auch das offizielle Spiel zum deutschen Fußball sein.
Ja, ist was dran. Und auf deiner schönen Box, ne? Da haben wir sie nochmal. Da steht ja unten in der Ecke auch gefördert von Adidas. Gefördert von, was immer das heißen soll. Also, ne, die haben einfach ein bisschen Kohle da wahrscheinlich reingepumpt, um Werbung zu platzieren.
Ja.
Aber ist schon krass. Also auch auf der Box steht groß Adidas drauf. Und auch da muss man ja nochmal sagen, das war 1993, ne? Das ist lange, lange her.
Product Placement, ne?
Ja. Aber zurück zum Titlescreen, während die Musik dann weiterläuft, die ganz nett ist, werden die Credits eingeblendet und ansonsten ist der Screen eigentlich nicht besonders schön, erfüllt halt seinen Zweck.
Mhm.
Er baut so eine tolle sportliche Atmosphäre auf, finde ich, mit den Fangesängen. Ist ganz cool und macht definitiv Lust auf Fußball.
Auf jeden Fall. Könnte auch so der Trailer zum Sportstudio sein aus den 90ern.
Ja, also total.
Klingt tatsächlich nach Sport. Ich weiß nicht, wie ein Song sportlich klingen kann, aber der tut es.
Das ist aber wahrscheinlich auch diese Fangesänge, die das Ganze so einleiten, so, dass das hätte das nicht und hätten wir nicht diese jahrelange Assoziation mit Goal, hätten wir das vielleicht nicht mit Sport assoziieren, aber so diese Kombination, das ist dann wirklich Sport,
ja.
Total. Und auch sehr 90er. Und dann sind wir im Hauptmenü. Es geht dann nach einer Sprachauswahl direkt in selbiges und bevor wir da eintauchen, müssen wir mal kurz über ein kleines, sehr schönes Detail sprechen, nämlich den Mauscursor.
Oh ja.
Der besteht nämlich aus einem Fußball. Das habe ich völlig vergessen gehabt.
Mhm.
Und der rollt, also der befindet sich hinter dem Pfeil, so ähnlich wie wenn du einen normalen Mauspfeil hast. Da ist ja unten immer dieser kleine Schnupsel, dieser kleine Nippel dran. Ne?
Mhm.
Und der Ball ist dann quasi dieser Mauszeigernippel. Ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben soll.
Sagen wir doch einfach, der Mauszeiger ist ein Fußball.
Ja, aber du hast oben diese Ecke.
Da ist noch ein kleiner Pfeil dran.
Und dieser Ball, der dreht sich aber auch, je nachdem, wo du hinscrollst.
Ja, und das ist wirklich sehr charmant, ja.
Ist nur eine Kleinigkeit, aber es ist echt nett. Horizontal, vertikal, das ist total geil.
Ja, völlig unnötig, aber cool, ja.
Voll. Ansonsten muss ich sagen, ist der Screen nicht der schönste aller Zeiten. Erfüllt halt seinen Zweck. Eigentlich erinnert er ein bisschen an eine in die Jahre gekommene Windows-Schaltfläche aus der Zeit. Was haben wir denn da?
Also da gibt's einmal natürlich die Spieloptionen. Es gibt verschiedene Spielmodi, einzelnes Spiel, Übung, Arcade-Spiel, Pokal oder Liga. Außerdem haben wir die Möglichkeit, uns Wiederholungen anzuschauen von vergangenen Spielen. Die können nämlich gespeichert werden. Und es gibt den Punkt Teams aufstellen, indem man festlegt, welche Mannschaften in den verschiedenen Modi zur Verfügung stehen sollen. Man kann hier zum Beispiel eine Auswahl von europäischen Spitzenclubs festlegen. Ganz bunt gemischt, FC Bayern München, Olympique Marseille, Lazio Rom, Juventus, all sowas, Manchester.
Tottenham Hotspurs waren auch dabei, kann ich mich erinnern.
Ja,
und natürlich der VfB Stuttgart.
Genau, so große europäische Clubs eben. Man kann aber auch die Clubs eines Landes aussuchen oder europäische Nationalmannschaften. Und in den Mannschaften wiederum kann man auch noch einiges anpassen, zum Beispiel die Aufstellung der Spieler, die Spielernamen, die Trikotfarbe und so weiter. Man kann sogar Spieler von einem Verein in einen anderen transferieren und so in einer fremden Liga spielen lassen. Alles in allem ist das schon sehr detailliert, sodass man sich hier sehr schön sein eigenes Turnier zusammenbauen kann. Ich sage das deswegen jetzt schon im Vorfeld so detailliert, weil das natürlich Auswirkungen hat auf die Spielmodi, die wir gleich noch besprechen. Dann brauchen wir hier nicht nochmal hin zurückkommen.
Mhm.
Und der Screen selbst, du hast gerade gesagt, der ist nicht schön, das stimmt, der ist nicht schön, aber Ich muss sagen, er ist sehr aufgeräumt und übersichtlich. Es ist sehr gut zu verstehen, was das Spiel von uns will. Es gibt keinen Schnickschnack, keinen Schmuck am Nachthemd, wenn man so will. Man kommt ganz gut durch.
Wobei ich sagen muss, dass ich die deutsche Übersetzung nicht so gelungen finde.
Ja.
Ich habe da echt vorgesessen und gedacht, was soll das jetzt sein? Und dann bin ich nochmal rausgegangen und habe es auf Englisch gestellt. Und dann war es mir plötzlich viel klarer. Also die Übersetzung ist nicht so gut. Und du hast gerade gesagt, es ist schön übersichtlich. Ich finde es durch diese leichte Kreisanordnung nicht so übersichtlich. Es ist übersichtlich, weil es so leer ist. Hätten die das aber noch mal irgendwie ein bisschen in Reihe gemacht oder in zwei Spalten oder diese Kreisanordnung, die finde ich nicht so gelungen, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Man weiß nicht so richtig, wo man anfangen soll. Es gibt keine Gewichtung, also die Optionen und diese Wiederholungen sind in einer Reihe mit den Spielmodi, als ob die gleichwertig wären.
Das
ist ja nicht der Fall, ne?
Du hast gerade Optionen gesagt.
Genau.
Mit denen werden wir uns jetzt allerdings nicht allzu sehr beschäftigen. Daher an der Stelle nur kurz. Bei diesen Spieloptionen handelt es sich darum, wie lange zum Beispiel ein Match dauern soll. Also man kann die Halbzeiten einstellen. Wie ambitioniert ist der Schiri oder wie stark ist der Gegner? Welche Ansicht soll das Spiel haben? Horizontal oder vertikal? Das fand ich sehr toll, dass man das einstellen kann. Das ist also schon relativ komplex und kleinteilig, wenn man diesen Screen sich anguckt. Da kann man wirklich viel einstellen. Das ist nicht wenig.
Das stimmt. Das war auch relativ neuartig. Du hast gerade schon vertikales und horizontales Spielfeld gesagt. Ich glaube, das gab es bei Kickoff noch nicht, auch nicht bei Kickoff 2. Das hat Goal hier neu eingeführt. Und ja, wir haben hier also die formalen Einstellungen dieses Spiels als solches, ne, die wir hier treffen können. Und ich glaube, das reicht dann auch erstmal an der Stelle.
Ja, gucken wir uns doch lieber mal die Spielmodi an. Das Einzelspiel war schon der Modus, den wir am häufigsten allein gespielt haben, oder?
Auf jeden Fall. Zu zweit haben wir es, glaube ich, seltener gespielt, eher so für uns alleine. Kommt man hier in diesen Spielmodus rein, ist man erstmal in so einem weiteren Untermenü und man sieht auch hier schon, auch wenn der Screen nicht sonderlich schön ist, er ist übersichtlich und nicht sehr komplex, nicht überfrachtet. Man kommt hier ganz gut rein. Und für ein einzelnes Spiel sind die Optionen relativ übersichtlich. Im ersten Schritt der Spielvorbereitung, nenne ich sie mal, werden natürlich erstmal Teams ausgewählt, ein Spielername festgelegt, also der Name des Nutzers, des Spielers, des Computerspielers sozusagen, nicht der Mannschaft.
Also für mir, wenn ich davor sitze.
Genau, da steht dann Markus so oder Tobi.
Ich könnte mich Tobi nennen.
Könntest du auch machen.
Oh, Möglichkeiten über Möglichkeiten.
Wow, sehr komplex. Das alles gilt natürlich nicht nur für den Spieler selbst, sondern auch für den Computergegner. Auch dessen Namen kann ich natürlich anpassen. Außerdem, und das ist ziemlich praktisch, kann man hier so das Skill-Level einstellen. Mein eigenes und vor allem das des Gegners. Und das ist ziemlich cool, weil, das wird sich im späteren Verlauf noch zeigen, es kann schon durchaus sinnvoll sein, wenn man sich selber ein bisschen besser macht als den Gegner. Es ist schon, macht schon viel aus, werden wir nachher sehen. Und bei diesen Skill-Levels gibt's relativ feine Abstufungen, nämlich Anfänger, Amateur, Semi-Pro, Pro und Ace. Das ist insofern ganz cool, als dass dieser Skill-Level nämlich mit der Spielergeschwindigkeit verknüpft ist und wenn man also noch nicht so geübt ist, kann es ganz nützlich sein, das Skill-Level des Gegners ein bisschen runterzuschrauben, um ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen.
Aber auch das eigene, als ich das jetzt nach fast 30 Jahren das erste Mal wieder gespielt habe und nichts eingestellt habe, war das Ganze auf Semi-Pro. Und ich habe mich da nicht mit den Untermenüs groß beschäftigt beim ersten Spiel und habe einfach nur Bayern genommen gegen, ich glaube, ich habe gegen Dortmund gespielt oder so. Also irgendwie einfach nur schnell zwei Teams ausgewählt, rein ins Spiel. Und beide standen auf Semi-Pro. Und die Halbzeit war 5 Minuten, glaube ich. Und es stand zum Ende der ersten Halbzeit 0-8 gegen mich.
Oh.
Ich bin überhaupt nicht klargekommen, weil alles so schnell war, wenn ich den Ball aufgenommen habe. Ich bin teilweise am Ball vorbeigelaufen, weil die Steuerung so fein und doch unpräzise ist gleichzeitig.
Ja, ein bisschen so, als würde man seine Maussteuerung am Computer zu sensitiv einstellen.
Ja,
ne?
Genau. Du bist es nicht gewohnt. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Genau, du bist es nicht gewohnt und der Mauszeiger rast bei der kleinsten Bewegung über den Bildschirm. Vielleicht sogar der Mauszeiger mit dem Ball unten dran als Nippel.
Möglicherweise.
Vielleicht ist es der. Genauso habe ich mich da gefühlt. Also das war schwierig. Und als du das gesagt hattest, wir hatten uns darüber unterhalten, dass ich mal den Schwierigkeitsgrad runterstellen soll, also auch für mich, habe ich schon gemerkt, ja, okay, das ist schon mal langsamer und man hat in Anführungsstrichen Kontrolle über den Ball. Hat man natürlich nicht, aber kommen wir gleich noch zu.
Genau, Steuerung, eigenes Thema. Wir wählen erstmal die Teams aus dieser Partie. Das kann man hier, wie gesagt, auch. Und dazu kommt man dann wieder in so ein Untermenü, in dem man aus insgesamt 32 europäischen Teams wählen kann, wenn man sich zuvor für genau diese Auswahl entschieden hat. In der Spielerauswahl, wir haben es im Menü erwähnt. Wie genau sich diese europäischen Spitzenclubs zusammensetzen, können wir so als Semi-Fußball-Pros nicht sicher sagen. Glaube aber, dass es sich so um die erfolgreichsten europäischen Mannschaften dieser Zeit handelt. Und da gibt es dann alles Mögliche. Atletico Madrid, FC Barcelona, Juventus, Manchester, PSG, all sowas. Bayern München hast du gerade noch gesagt, Dortmund. Und nach der Teamauswahl kommt man dann in einen weiteren Schritt, in dem man noch ein paar detailliertere Einstellungen machen kann, wie zum Beispiel die Mannschaftsaufstellung beziehungsweise die Taktik, in der man spielen will. Da gibt's dann diese klassischen 4-3, weiß ich nicht, wie nennt man eine Vierer-Abwehrkette, keine Ahnung. Ich kenne mich da wirklich überhaupt
4-3-5,
nicht aus.
4-3-5, das ist aber meine Aufstellung.
Das wäre wirklich wild.
Vier Stürmer, Mittelfeld nur 3 Leute und 5 in der Abwehr. Das wäre mein, das wäre mal.
Ja, ihr wisst schon, was ich meine.
Wird nicht heute eher irgendwie so in, keine Ahnung, 1-5-4 gespielt oder so?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man das da einstellen.
Ja.
Und das auch ziemlich kleinteilig. Da gibt's dann so eine Handvoll Aufstellungen zur Auswahl, die man sich aussuchen kann. Ansonsten kann man hier noch die Art des Platzes bestimmen, also die Qualität des Rasens, was wiederum Einfluss auf die Spielbarkeit hat. Da gibt's dann normalen Rasen, matschigen Rasen. Es gibt Regen, es gibt dann aber auch den guten Wembley-Rasen, den ich gern genommen habe. Diese alternierenden Grünflächen.
Mhm.
Die Spielrichtung kann definiert werden. Oder zum Beispiel auch der Schiri. Da wird zum Beispiel die Genauigkeit oder die Schärfe des Schiris bestimmt. Mhm. Also wie gut der verzeiht oder auch nicht.
Und dann geht's los. Und das ist ja auch ein ganz interessantes Feature. Mhm. Um das Spiel zu starten, reicht es nicht, den Feuerknopf zu drücken, sondern man muss ihn gedrückt halten. Und dann lädt sich so ein Balken auf und wenn der voll ist, geht's los. Ich vermute einfach mal, dass du nicht aus Versehen auf Start drückst, gerade wenn du mit mehreren Leuten, also zu zweit spielst, dass dann wirklich beide sagen können, ey, ich bin wirklich bereit.
Ja, also ich finde es an der Stelle merkwürdig
und
irritierend. Also ich kann mir Spiele vorstellen, also bevor ich die Atombombe in einem anderen Spiel zünde oder oder aufgebe oder so, okay, aber ich starte hier nur ein Spiel. Ne? Also.
Naja, aber stell dir vor, du hast eingestellt und eingestellt und eingestellt, also hast wirklich dich damit beschäftigt, was mache ich denn da? Und dann sagst, ach kacke, das habe ich ja doch falsch gemacht oder dies oder jenes und dann hast du das mit deinem Kumpel, der hat das auch alles eingestellt und musst du alles nochmal einstellen.
Und ich weiß auch gar nicht, ob man aus einem laufenden Spiel einfach so wieder zurückkommt in den Menüscreen, ob man das abbrechen kann. Weiß ich gerade gar nicht. Also in dem Falle wäre es sicherlich ganz okay, dass es das gibt.
Auf jeden Fall geht's dann los. Und es geht los mit dem Einlaufen der Spieler aus den Katakomben auf das Spielfeld.
Mhm.
Das dauert einen kurzen Moment. Das ist alles in der Draufsicht. Und ich finde das auch ganz cool, dass es auch dieses Einlaufen gibt.
Mhm.
Das ist so, heutige Fußballspiele haben ja so, es ist ja so Spektakel und groß und überhaupt und sowieso. Und das Spiel, also Goal und davor wahrscheinlich auch Kicker von Sensible Soccer, sind natürlich sehr reduziert. Die konnten ja noch nicht so viel. Aber das ist so ein erster Glimpse, sag ich mal, an Spektakel, ohne drüber zu sein. Es ist nur eine Kleinigkeit. So, die kommen aufs Spielfeld, man hört dann auch die Fangesänge, sehr typische Stadiongeräusche. Es ist schon atmosphärisch.
Ja, definitiv. Es nimmt sich da die Zeit, um uns als Spieler so ein bisschen abzuholen. Auf der Bandenwerbung sieht man hier auch überall Adidas übrigens.
Mhm.
Und diese Sprites der Spieler, die haben eine ganz schöne Größe, sind ganz nett gepixelt, zumindest aus damaliger Sicht. Und auch so die Bewegungsabläufe und Animationen, die sind einigermaßen detailliert und flüssig. Und dann stehen sich die Mannschaften kurz gegenüber, so wie das in einem echten Spiel ja auch ist, dass sie sich kurz begrüßen.
Mhm.
Und erst dann geht's los und sie begeben sich dann auf ihre Positionen.
Dann gucken wir uns den Screen an und der Aufbau, der ist clean, der ist sauber. Wir haben eine Vogelperspektive oben links, da sieht man eine Miniaturübersicht des ganzen Spielfeldes inklusive der Positionen der Spieler. die sich in Echtzeit bewegen. Also ist das halt ein klassisches Radar eigentlich, wenn man so sagen.
Der Scanner, wie sie ihn im Handbuch nennen. Den kann man übrigens in den Einstellungen auch frei platzieren und in der Größe verändern.
Mhm. Scanner, ja, ich hätte es eher als Radar bezeichnet, aber gut. Am unteren Rand ist der Name des Spielers aufgeführt, der aktuell in Ballbesitz ist.
Mhm.
Und daneben haben wir die Spielstandanzeige und daneben die Spielzeit. Und das war's.
Ja.
Und im Großen und Ganzen ist das schon sehr wie bei Kickoff bzw. Kickoff 2.
Mhm.
Was ja aber auch nicht verwunderlich ist. Obwohl, es gibt auch schon einige Unterschiede. Am offensichtlichsten ist das wohl die Grafik, die ein ordentliches Facelift bekommen hat, was sich auch auf die Präsentation des Gesamtpakets auswirkt. Alles wirkt irgendwie nochmal ein bisschen schöner, ein bisschen bunter, vor allen Dingen ein bisschen atmosphärischer.
Mhm.
Vielleicht da sogar nicht nur ein bisschen atmosphärischer, was ich so gelesen habe. Wir haben ja beide Kickoff nie gespielt, aber gerade die Atmosphäre wurde in den Tests damals definitiv gelobt.
Ja.
Und auch die Steuerung, die ist im Grunde gleich geblieben, gleich, jetzt mache ich ganz große Gänsefüßchen mit meinen Klauenhänden, einfach gleich geblieben.
Ja.
Wie man immer wieder lesen kann, leicht zu lernen, hart zu meistern. Stimmt das?
Tja, schauen wir doch mal, wie sensationell sie denn nun wirklich ist. Das wurde ja nun wirklich sehr, sehr oft hervorgehoben, dass die Nudini hier, also nicht nur hier, sondern auch schon in Kickoff diese einzigartige, neuartige Ballphysik ja eingeführt hat. Aber die ist gar nicht mal so einfach zu handhaben, denn der Umstand, dass der Ball hier nicht am Fuß kleben bleibt, sondern vor sich hergedribbelt wird, ist alles andere als einfach. Und das ist ja genau das, was die Kritiker damals so sehr gelobt haben, dass es halt ein viel realistischeres Spiel mit sich bringt, diese Ballphysik. Aber eins nach dem anderen, gesteuert wird immer der jeweils am nächsten zum Ball stehende Spieler, eigene Spieler, gekennzeichnet mit so einem kleinen Strich. Und die anderen eigenen Mitspieler verhalten sich dann entsprechend ihrer Aufstellung und bewegen sich automatisch.
Ganz kurz, was den Strich anbelangt, das ist schon ein bisschen wenig. Ich finde, das ist ja wirklich nur so ein Pixel breit, ein schwarzer Strich unter der Figur, die du steuerst.
Mhm.
Und wenn du auf dem Platz hin und her guckst,
ja,
dann kann dieser Strich schon sehr leicht untergehen. Ich habe in Vorbereitung auch die Mega Drive-Variante, die Nudini Soccer, zweimal angespielt.
Mhm.
Und da hast du wirklich so eine, es sieht aus wie eine Lebensleiste unter deiner Figur. Also die ist mehrere Pixel breit. Ich habe da Deutschland gespielt und die hat auch so einen leichten Fading-Effekt. In der Mitte ist die ganz weiß und die wird so ein bisschen in ich weiß nicht mehr wie viel Farben, ich sag jetzt mal 5 Farben, stuft die so ein bisschen in so einen Grauton ab. Und da ist es sehr gut sichtbar. Ich habe wirklich im ersten Moment gedacht, vielleicht ist das wirklich eine Lebensleiste im Sinne von, wie kaputt ist mein Spieler?
Mhm.
Weil es total krass wie eine Energieleiste aussah. Ja, dieser Strich. Nicht optimal.
Ja, gebe ich dir recht. Da hätte man sicherlich auch noch ein paar andere Lösungen finden können. Irgendwie ein Kreis oder eine Farbe, ein Pfeil über dem Kopf oder keine Ahnung. Aber zumindest mit diesem aktiven Spieler schnappt man sich natürlich erstmal den Ball. Und wenn man den einmal hat, dann ist es so, hält man die Richtungstaste gedrückt, wird man immer schneller und verliert relativ schnell die Ballkontrolle. Also man rennt sehr schnell und kickt den Ball vor sich her. Und je schneller ich renne, desto weiter weg von mir rollt auch der Ball.
Mhm.
Stattdessen zahlt es sich aus, die Richtungstaste in die entsprechende Richtung immer nur kurz anzutippen. So bleibt der Ball nämlich näher am Fuß.
Ach, Leute, wenn ihr das jetzt hier gerade sehen könntet, wie Tobi mit seiner Hand so mit dem Daumen so antippt.
Das ist das Muskelbewegung
macht. Ja, ja, total. Entschuldigung, das wollte ich immer. Wir sind ja im Podcast und damit ein Audiomedium und keiner kann das sehen, was wir hier gerade machen. Aber das wollte ich gerade mal so in die Öffentlichkeit schreien.
Ja, danke für deine Visualisierung.
Sehr gern.
Also je kürzer die Abstände bei diesem Tippen, umso schneller wird der Spieler dann auch, ne? Das heißt aber nicht, dass es sich mit der Technik auch sehr, sehr viel einfacher steuert. Aber man verhindert so zumindest, dass man den Ball eben zu weit nach vorne spielt und er zu weit wegrollt und dann möglicherweise von einem Gegenspieler abgenommen werden kann.
Und da muss man ja auch nochmal sagen, du hast es ja vorhin schon gesagt, der Ball klebt nicht am Fuß.
Mhm.
Wenn du den Ball nicht dribbelst, sondern nach vorne gedrückt hältst und den damit so einen Meter vor dir hast, wenn du dann einen Richtungswechsel machen möchtest, weil ein Gegner auf dich zukommt, dann macht deine Figur sehr wohl einen Richtungswechsel, aber nicht der Ball, weil er klebt halt nicht am Fuß. Und das ist wirklich, wirklich schwer. Wir sagten das hier drin ja schon, ne? Easy to learn, wobei ich das auch nicht unterschreiben möchte. Das ist ganz schwer to learn und noch harder to master.
Ja, also das Ganze ist relativ detailliert im Handbuch beschrieben, aber du hast recht, bis man das verinnerlicht hat, dauert das eine Weile. Das ist nicht so einfach. Denn um hier wirklich den Ball auch in seiner Kehrtwendung mitzunehmen, musst du mit dem Steuerkreuz eine elegante Halbkreisbewegung hinlegen.
Wenn der Ball in deiner Nähe ist, nicht weiter weg, ne?
Genau. Das kann also schon ein bisschen kompliziert werden. Ich bin nicht sicher, ob das vielleicht mit einem richtigen Joystick besser geklappt hätte. Ich habe es mit einem Pad gespielt, mit einem Controller, Steuerkreuz. Es kann sein, dass das mit einem richtigen Joystick, mit einem Competition oder ähnlichem besser funktioniert hätte, dass ich da diese Halbkreisbewegung auch besser hätte ausführen können.
Ja, kann sein, aber dann wäre wahrscheinlich das Tippen wieder schwieriger. Ich überlege gerade, so eine Halbkreisbewegung kannst du natürlich super mit einem Analogstick machen.
Habe ich auch versucht, ging aber tatsächlich besser.
Ja, aber das Tippen ist ja viel, viel schwerer mit einem Analogstick.
Ja, ich habe das auch nur gedacht, weil damals habe ich es mit Sicherheit mit einem Competition gespielt und du wahrscheinlich mit deinem Sega-Stick.
Höchstwahrscheinlich.
Und da hat man ja diesen echten Joystick-Move. Vielleicht ist es einem deswegen damals ein bisschen leichter gefallen. Weiß ich aber auch nicht genau. Ich habe es nicht nochmal ausprobiert. Wie dem auch sei, man kann hier an dem Beispiel auch nochmal die schönen flüssigen Animationsabläufe loben, denn bei dieser 180-Grad-Drehung gibt es nicht einfach nur vorn und hinten, sondern auch noch die Zwischenzustände, die das Ganze schön abrunden und so ein bisschen lebendig machen. Das sieht schon sehr nett aus. Und ähnlich flüssig sehen auch so die ganzen anderen Aktionen aus, die es da so gibt. Also Fallrückzieher und Kopfbälle und Hacke und so weiter. Das ist okay, finde ich.
Ich finde auch, also die reinen Bewegungsabläufe finde ich super, was die Figuren selber anbelangt, wenn man sich mal die Mega Drive-Version angeguckt hat, da sind die noch ein bisschen dreidimensionaler. Ich finde, die wirken sehr flach in der Amiga-Variante.
Ja.
Aber wir sind ja immer noch bei der Steuerung.
Ja.
Und die, ja, ich habe das eben schon angedeutet, die ist gemessen an heutigen Gewohnheiten wirklich umständlich und überhaupt nicht zugänglich.
Ja. Machen wir weiter.
Ich finde, selbst der Schuss oder ein Pass, das ist wirklich nicht einfach, wie in einigen Tests behauptet wird. Ja, da muss man schon sehr gutes Timing haben, um während der Bewegung auch noch im richtigen Moment den Feuerbutton zu drücken.
Ja.
Etwas einfacher ist es dann, wenn man aus dem Lauf stoppt und aus dem Stand schießt. Dazu kann man dann den Feuerbutton gedrückt halten, eine Richtung wählen und dann loslassen. Aber so im laufenden Spiel, wenn noch Gegner dabei sind, auf dich zukommen, da ist das wirklich nicht einfach.
Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Ich habe ja eben gerade die Lebensbalken in der Mega Drive-Version erwähnt. Und es gab bei Goal eine Neuerung und die war das Kräftesystem. Also es gab tatsächlich sowas.
Ja.
Vielleicht waren das ja wirklich Kräftebalken beim Mega Drive und ich habe noch nicht lang genug gespielt. Zu diesem System gehört zum Beispiel die Lauf- und die Abstoppgeschwindigkeit. Je nach Spieler konnten die auch individuell ausfallen. Also ne, wie gut waren Spieler. Man muss aber sagen, dafür, dass das als großes neues Feature herausstechen sollte, fällt das dem Laien gar nicht unbedingt auf.
Nee, ist mir auch gar nicht aufgefallen. Und genauso wie sie diese neuartige, tolle Ballphysik immer wieder rausgestellt haben, die so gut funktioniert, weil der Ball eben nicht am Fuß klebt, war die schon ganz schön, also zumindest aus heutiger Sicht und für mich sehr sperrig und gar nicht mal so zugänglich, ne? Zusätzlich zu der gewöhnungsbedürftigen Steuerung kommen dann natürlich noch die gegnerischen Spieler, die einen die ganze Zeit nerven und einem versuchen, den Ball abzunehmen und deren KI gar nicht mal so dämlich ist. Also kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Skill-Level man den Computer spielen lässt. Aber wenn man den ausgewogen auf Augenhöhe einstellt, dann ist das schon ganz okay, würde ich sagen.
Ich würde sogar herausfordernd sagen.
Ja. Und natürlich kann man auch selber versuchen, dem Gegner den Ball abzunehmen. Dazu drückt man einfach nur die Feuertaste. Es gibt ja nur die eine Taste. Und dann gleitet man so über den Rasen.
Gleiten, ja.
So nennen sie es auch im Handbuch. Und so kann man dem Gegner eben so reingrätschen.
Ja, schön Blutgrätsche von hinten.
Genau, aber das führt dann leider nicht selten zu Fouls und zu gelben oder roten Karten. Und da muss man auch schon so ein bisschen aufpassen. Also es gibt Wege, dem Gegner den Ball abzunehmen, aber einfach nur mit der einen Taste, die man hat, draufzuhalten, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee.
Ja, vor allen Dingen von hinten nicht. Also genau. Das ist wirklich das Ding, wenn du von hinten eine Grätsche machst, ist es fast immer eine Karte. Von der Seite, von vorne kann man das durchaus machen, kann zu einer Karte führen, aber du kannst auch einfach auf den Gegner zulaufen und gegen ihn bumpern, dann fangen die auch an, sich da um den Ball zu kabbeln. Also
ja,
sieht man jetzt natürlich nicht, aber einer von den beiden kriegt dann den Ball.
Ja, ja. Also Spaß kommt nicht unbedingt sofort auf, von Torschüssen mal ganz zu schweigen.
Von eigenen Torschüssen nicht.
Ja. Also da muss man wirklich schon so ein bisschen üben.
Ja. Ja, aber man muss mal auch sagen, damals, da hat das doch echt gut geklappt. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte das, glaube ich, schon erwähnt, Halbzeiten auf die längste Möglichkeit eingestellt, die es gab, ganz laut WM nachgespielt und ich habe ein Tor nach dem anderen geschossen, haushoch gewonnen. Also es ist möglich, wenn man sich da ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, wenn man sich da wirklich reinfuchsen möchte, einen Deep Dive in das Spiel machen möchte, da kann man das echt meistern.
Ja, also ich habe auch ein bisschen gebraucht. Ich habe das die ersten ein, zwei Male gespielt und habe es gar nicht hingekriegt.
Jetzt
und
aktuell oder damals?
Jetzt aktuell.
Ja.
Und habe mich da auch gewundert, Mensch, wieso klappt das nicht mehr so? Das ging doch mal vor 30 Jahren. Und musste dann wirklich noch so ein paar Anläufe versuchen und habe auch tatsächlich mal ins Handbuch geschaut und mir das nochmal angeguckt, wie das eigentlich funktioniert mit diesem vor sich her drippeln und so weiter.
Mhm.
Und jetzt zum Ende, also ich bin weit weg davon gewesen, das zu meistern, aber ich habe es zumindest hingekriegt, nicht haushoch zu verlieren. Ich habe auch mal Gegentore geschossen, habe auch mal ein Spiel gewonnen. Es hat schon mal geklappt. Ich hatte ein bisschen Spaß damit, aber wie gesagt, ich war weit weg von meinem Niveau von 1994.
Ja, ja, definitiv. Ich war so weit weg von diesem Niveau, wie man nur sein kann.
Ja, was gibt's sonst noch so zum Spielgeschehen zu sagen? Es wird ja in der Draufsicht von oben gespielt, in einem Bildausschnitt, der so ungefähr ein Viertel des Spielfeldes ausmacht.
Das scrollt schön.
Ja, sehr flüssig, oder?
Mhm.
Schön weich und smooth. Und der Ausschnitt ist auch groß genug, also es macht schon Spaß. Es gibt aber auch die Möglichkeit, rauszuzoomen, um sich noch einen etwas besseren Überblick zu verschaffen. Und in dem Fall sieht man dann ein bisschen mehr, so etwa die Hälfte des Spielfelds, ein bisschen weniger vielleicht. Und das kann schon ganz hilfreich sein, vor allem wenn man wissen will, wo sich die eigenen Mitspieler gerade befinden und wohin ich als nächstes passen kann.
Ist auch ganz nett. Es gibt ja auch Momente, da macht das Spiel das automatisch, dieses Rauszoomen. Du kannst es per Tastendruck machen,
genau,
wenn du möchtest, oder das Spiel macht es automatisch. Wie gesagt, das ist schon echt klug vor dem Spiel, auf jeden Fall intelligent umgesetzt, finde ich.
Ja, definitiv. Und ich habe das auf meinem Amiga Mini gespielt und da lag das, ohne dass ich dafür was getan hätte, auf einer Taste. Also ich kann mit der linken Schultertaste, glaube ich, konnte ich diese Ansicht wechseln. Das ging damals natürlich nicht. Das musste man über die Tastatur machen. Und das war jetzt schon ganz cool, dass ich das so direkt mit einem Finger mal eben rauszoomen konnte und wieder reinzoomen konnte. Also Zoom ist jetzt natürlich ein großes Wort, es ist einfach nur ein Umschalten dieses Views, keine flüssige Bewegung. Aber das fand ich schon ganz hilfreich. Und sich einen Überblick verschaffen kann man theoretisch ja auch mit dem Scanner. Aber dann verliert man so ein bisschen den Fokus auf den eigenen Spieler, weil man ja nach links oben schielen muss auf diesen Scanner. Und gerade so in brenzligen Situationen kann das schon mal ein bisschen nerven und dann schon entscheidende Sekunden kosten. Also für so einen allgemeinen Überblick ist der Scanner cool, aber für so einige Momente fand ich das Rauszoomen schon ganz hilfreich.
Ja, wie gesagt, und das macht das Spiel ja auch in solchen Momenten, wo du die Übersicht brauchst, eh automatisch bei Freistößen.
Genau,
die Standards. Hat man noch nicht gesagt, bei was, ne? Genau, die Standards, Freistößen, Einwürfen, Ecken.
Genau, ja.
Da zoomt das Ding ja automatisch raus.
Also. Ja, ja.
Und wenn man es dann doch mal geschafft hat, ein Tor zu schießen, zum Beispiel nach so einer rausgezoomten Ecke oder so, dann gibt's ein Replay. Und das ist ganz geil, um den Moment so richtig zu genießen oder um wie wild auf die Taste zu hämmern, weil der Gegner ein Tor geschossen hat und ich auf keinen Fall sehen will. Ich will da nicht nochmal dran erinnert werden. Diese Blamage 0-8, sage ich, in der ersten Halbzeit 0-8. Ja, und das sieht auf jeden Fall ganz niedlich aus, wenn der Torschütze dann so einen Freudensprung macht oder auf den Knien über den Rasen rutscht. Das ist wirklich nett. Ja, das ist wieder so eine Kleinigkeit, ähnlich wie das Einlaufen. Ne? Eigentlich unnötig, rein theoretisch, aber es geht in so eine erste Richtung, was FIFA natürlich Jahre später perfektionieren würde.
Ja, du kannst übrigens auch im Spiel die Situation immer wieder im Replay angucken.
Ja, stimmt, kannst du auch.
Elfmeter-Situationen zum Beispiel auch, die kommen selbstverständlich auch vor, denn so eine rote Karte ist schnell mal kassiert, vor allem wenn man mit der Steuerung dann nicht so vertraut ist und ja, dann kommt es zum Elfmeter. Und das ist übrigens auch die einzige Situation, bei der man den Torwart selbst steuert. Während des Spiels übernimmt das nämlich der Computer für dich.
Außer beim Abstoß, da auch noch.
Beim Abstoß auch, richtig. Aber du musst dich nicht noch um die Verteidigung des Tores kümmern, sozusagen.
Das wäre auch ein bisschen arg viel.
Ja.
Wenn wir hier gerade bei Situationen sind wie einem Foul und einer roten Karte, also bei Regeln, dann gibt es die eine Fußballregel, die man immer den Leuten, die keine Ahnung von Fußball haben, erklären muss. Mhm. Abseits gibt's nicht. Anders als bei Kickoff und Kickoff 2, da gab's das nämlich.
Mhm. Aber die war im Zuge von so ein paar Verbesserungen entfallen, denn Dino war kein Fan von diesen ständigen Unterbrechungen und hat dann seine neu gewonnene Freiheit bei Virgin, da kommen wir gleich noch dazu, genutzt, um dieses Feature rauszunehmen.
Eigentlich ganz interessant, also für so ein reines Spiel, wo es ja doch schnell mal passieren kann, dass du aus Versehen den Ball einfach nach vorne hämmerst, weil du halt irgendwie zu lange auf eine Taste drückst, in der Aufregung, und dann hast du einen Freistoß und das Spiel wird wieder, also dein Level an Euphorie will ich jetzt nicht sagen, aber Excitement, also ne, die Anspannung, die du hast, und ich bin voll fokussiert und du wirst wieder rausgenommen und schon wieder ein Freistoß. Ich habe in den Spielen, die ich gemacht habe, 2 Freistoßsituationen gehabt, also wirklich selten. Mhm. Einwürfe kommen öfter mal vor, weil mir der Ball einfach verspringt, weil ich den aus Versehen ins Ausschieße. Aber Freistöße wirklich selten. Finde ich eigentlich aus Nicht-Fußball-Fansicht eine gute Entscheidung, weil es das Spiel weniger bremst.
Ja, es sorgt für einen ganz okayen Spielfluss. Ja, das sehe ich auch so.
Ja, und dann nach maximal 20 Minuten pro Halbzeit, ich habe ja schon mehrfach gesagt, man kann das einstellen. Ne? Ich habe damals also tatsächlich Spiele gespielt, die 40 Minuten gedauert haben.
Ja.
Also ist es dann vorbei, die Spieler flitzen nach dem Abpfiff zurück unter die Tribüne.
Genau. Und das ist auch wieder ganz nett. Müsste ja nicht sein, könnte auch einfach vorbei sein.
Genau.
Das finde ich irgendwie auch ganz schön. Das beendet das nochmal so richtig. Ne?
Die roten Karten, die Spieler rennen auch in die Katakomben.
Genau.
Da sieht man auch, die Kamera fährt denen auch hinterher, während sie runterrennen. Das hat man noch nicht erwähnt. Das ist auch ganz nett.
Ja, und ich habe neulich noch gedacht, es kommt ja auch vor, dass mal ein Spieler verletzt ist und vom Platz geht.
Mhm.
Und auch das sieht man, wie der dann vom Platz verschwindet. Und ich habe mir eingebildet, dass der sogar ein bisschen humpelt. Aber vielleicht stimmt's auch nicht.
Ja.
Bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, ich bilde mir das auch ein.
Ja, also da müsste ich nochmal drauf achten. Vielleicht ist es aber auch nur irgendwie ein wackeliges Sprite oder so, aber
vielleicht ist es ja mit Absicht nur ein wackeliges Sprite.
Das kann sein, das kann sein. Ich müsste es nochmal vergleichen mit dem normalen vom Platz laufen der regulären Spieler.
Mhm.
Und man kann schon sagen, dass Goal einem hier schon einiges bietet, um sein Spielerlebnis auf die eigenen Vorlieben abzustimmen. Also von Spielzeit über Spielrichtung, den Schiedsrichter, die Reaktionsgeschwindigkeit vom Torwart, die Replay-Option, die Platzqualität und so weiter. Also hier ist schon einiges möglich. Und das macht Goal schon zu einem bemerkenswerten Spiel, das, du hast es schon ein paar Mal gesagt, sicherlich auch seine Fußabdrücke hinterlassen hat in Bezug auf andere Fußballspiele und das, was danach so kam. Ne?
Mhm.
Tja, und genau diese Partie, die wir jetzt gerade so beschrieben haben, lässt sich natürlich auch zu zweit mit 2 Joysticks spielen, was wie so oft natürlich noch ein bisschen spaßiger ist, aber haben wir, wie gesagt, eher selten gemacht, hatten wir einfach nicht so die Gelegenheit dazu, aber es funktioniert sicherlich genauso gut, zumindest muss man sich da nicht mit irgendeinem fiesen, viel besseren Computergegner rumärgern, sondern kann da zu zweit rumstokeln.
Ja, kann man sich mit dem viel besseren realen Gegner, ne, wenn der eine viel, viel mehr gespielt hat als der andere, dann ist es ja noch demütigender. Also.
Ja, wir hätten es eigentlich in der Vorbereitung mal machen sollen, sind wir nicht zugekommen, hatten wir keine Zeit zu.
Nee, leider nicht.
Holen wir das irgendwann nochmal nach. Tja, und nach dem Spiel gibt's dann noch die Statistiken der Begegnungen und man hat die Möglichkeit, zurück ins Hauptmenü zu gehen oder das Spiel zu wiederholen. Aber das machen wir nicht. Wir schauen uns vielleicht nochmal die anderen Modi an, ne? Die Goal uns so bietet.
Ja, einen Modus, den ich ziemlich gut finde, das ist der Übungsmodus, das Trainingsspiel in Anführungsstrichen. Da kommt unser Team auf den Platz und da ist nur ein Torwart beim anderen Team.
Ja.
Und das ist ganz gut, um die, ja, um die Steuerung ein bisschen zu verinnerlichen, weil du halt kein Generve hast. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich im Eifer des Gefechts in der Geschwindigkeit auch einfach mal am Ball vorbeigerannt bin. So, und sowas kannst du halt üben. So, der Ball liegt da und dann rennst du drauf zu. Ach, ich muss ein bisschen weiter in die eine Richtung, damit ich den Ball auch wirklich erwische. Und wie ist das mit dem Dribbeln und wie funktioniert dies und wie funktioniert, also das ist ganz gut.
Ja, das ist wirklich, wirklich cool. Hat mir auch sehr geholfen, um mich da so ein bisschen einzukicken erstmal. Das ist schon ganz okay, macht schon Spaß.
Ja, definitiv. Aber das zeigt irgendwie auch, Goal ist kein Spiel Pick up and play. Weißt du, das ist nicht so, ja, machen wir mal an, spielen wir mal eine Runde Goal. Du musst dich da schon ein bisschen reinfuchsen in das Spiel. Und dafür ist dieser Übungsmodus wirklich ein erster Schritt.
Ja, Das stimmt. Ähnlich wie der Arcade-Modus, zumindest behaupten das einige Artikel, die ich gelesen habe, denn da soll man auch einfach ohne viel Firlefanz schnell ins Spiel kommen. Schnell natürlich in Anführungszeichen. Im Arcade-Modus spielt man nämlich insgesamt gegen 5 Teams, die den jeweiligen 5 Schwierigkeitsstufen des Spiels entsprechen. Also Anfänger, Amateur, Semi-Pro, Pro und Ace. Also man spielt nach und nach gegen eine Mannschaft mit diesem Skill-Level. Und dabei zählen die Tore gegen die jeweiligen Stufen, Schrägstrich Gegner, unterschiedlich hohe Punkte. Also gegen Stufe 1 zählt ein Tor 1 Punkt, Stufe 2 zählt ein Tor 2 Punkte und so weiter. Habe ich nie ausprobiert, aber ja, ist vielleicht so für einen einfachen Kick auch ganz nett.
Ja, wenn man den Trainingsmodus, wenn man das da ein bisschen gemeistert hat, dann kann man mal in den Arcade-Modus wechseln.
Bevor man in die Liga geht.
Ja, die Liga, die klassische Liga. Hier können bis zu 32 Teams gegeneinander spielen, je nachdem, für welche Teamauswahl man sich entschieden hat. Also europäische Nationalmannschaften, Clubs europäischer Länder. Da ist die Anzahl der Mannschaften tatsächlich unterschiedlich. Es gibt auch hier einige Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel können bis zu 10 Spieler ausgetragen werden. Das macht bei 32 Mannschaften ganze 310 Spiele pro Team, was eine Weile dauern kann, je nachdem, für welche Spieldauer man sich entschieden hat. Pro Sieg kann es 2 oder 3 Punkte geben, bei einem Unentschieden erhält jedes Team 1. Das Niveau der Spieler und auch des Computers kann wie in den anderen Modi auch bestimmt werden. Und auch sonst kann man alles einstellen, wie du, Tobi, das vorhin so schön gesagt hast, Rasen, Wetter, Schiedsrichter. Obwohl, haben wir Wetter schon erwähnt, kann man auch einstellen, ob es regnet oder schneit.
Wind, glaube ich auch.
Ja. Genau, Wind kann man an- und ausschalten. Das Gute ist, dass man nicht alle Spiele selber spielen muss, sondern man kann sich die Partien auch simulieren lassen. Mhm. Sonst wären das bei 310 Spielen à 40 Minuten auch ein bisschen arg lang.
Ja, aber ist schon auch irgendwie cool, dass man so ausufernde, lange Turniere spielen kann. Finde ich irgendwie schon ganz geil, dass man sich da wirklich theoretisch nächtelang mit beschäftigen kann. Man kann auch abspeichern jederzeit, das muss man dazu sagen.
Ja, und da sind wir nämlich, du hast gerade das ausufernde Beschäftigen erwähnt, da sind wir nämlich beim Pokalmodus. Und der ist perfekt, um ein Turnier wie EM oder WM nachzuspielen. Das habe ich ja damals gemacht. Die Teams, die spielen im K.O.-System. Es gibt Vorrunden, Achtel, Viertel, Halbfinale und natürlich ein Endspiel. Ich habe damals alles simuliert, außer die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Die habe ich selber gespielt. Ich war natürlich die deutsche Nationalmannschaft, habe gespielt, bin natürlich auch jedes Mal Weltmeister geworden, damals, heute. Es ist vielleicht auch einfach ein Spiegel des Zustandes der deutschen Nationalmannschaft. Heutzutage ist immer in der Vorrunde Schluss. Damals gab es dann öfter mal die Chance auf ein Finalspiel. Naja, vielleicht muss ich Goal wieder lernen, damit wir wieder besser werden.
Ja, tatsächlich hatte ich auch überlegt im Vorfeld, ob ich im Zuge dieser Heim-EM die nochmal in Goal nachspiele und das übertrage. Also die heutige Mannschaft, die Namen und so weiter, ob ich das alles eintrage. Ich bin gescheitert an dem Punkt, als ich auf dem Amiga Mini abspeichern wollte.
Oh.
Also im Spiel abspeichern wollte mit der eigens dafür vorgesehenen Speicherfunktion. Das hat nicht geklappt, da ist er mir abgestürzt.
Oh.
Aber mit der regulären Amiga-Mini-Speicherfunktion müsste das ja gehen.
Ja, du kannst den Spielstand anlegen dann, klar.
Genau, das könnte man machen, bis zu 4 ja sogar. Also vielleicht mache ich das nochmal. Mal gucken, wenn sie über die Vorrunde hinauskommen.
Okay, dann gibt's aber auch einen Screenshot bei Instagram und bei Twitter.
Ja, okay, das mache ich.
Also Jungs, liebes deutsches Nationalteam, wenn ihr das hier hört, wir wissen ja nicht, wie ihr alle heißt. Wir haben ja keine Ahnung. Wir sind viel zu alt mittlerweile. Wir kennen euch, junge Bengels, ja nicht mehr.
Herr Nagelsmann.
Ja, Herr Nagelsmann, den kennen wir. Wenn ihr gerne wollt, dass Tobi euch alle in Goal einträgt, dann strengt euch mal ein bisschen an. Wen interessiert schon der EM-Titel? Das ist doch viel wichtiger, dass Tobi euren Namen in Goal einträgt.
Wenn ihr das hier in der Halbzeitpause hört.
Vielleicht. Ja, richtig. Zum Ansporn. Herr Nagelsmann, wenn Sie das gern zum Ansporn nehmen möchten, gerne in der Halbzeit einfach den Jungs vorspielen, dann spielen die noch besser.
Ich bin sehr gespannt, was da jetzt an Rückmeldungen der Nationalmannschaft reingeht.
Bestimmt unglaublich viel. Ja, und das waren eigentlich auch alle Spielmodi, ne?
Genau, über die Einstellungen und die anderen Dinge aus dem Hauptmenü haben wir ja vorhin schon gesprochen.
Die Grafik. Ja, du hast ja vorhin die Grafik schon mal gestriffen und hast die als die Sprites der Spieler als ganz hübsch bezeichnet. Und wenn man ehrlich ist, kann man da auch nicht mehr so viel zu sagen. Goal ist halt ein Fußballspiel von 93 und sieht auch genauso aus. Die Grafik ist zweckmäßig, die Animationen sind schon gut für die damalige Zeit und auch für 2 Disketten. Die Grafik ansonsten, du hast die Spieler als ganz nett bezeichnet, ich finde die zu flach, gerade wenn man die Mega Drive Version daneben hält. Farbpaletten sind teilweise satt, teilweise ist der Rasen aber auch so ein bisschen ausgeblichen. Also als wenn er alt wäre. Also das ist schon ganz cool. Ja. Das ist alles ganz nett gepixelt. Aber ich finde, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Meine ganz persönliche Meinung.
Ich finde es, wie gesagt, eigentlich ganz hübsch in seiner Reduziertheit, irgendwie elegant. Das ist so, also das gesamte Spiel. Wir haben ja vorhin auch über die Menüs gesprochen. Die sind so zweckmäßig, zurückhaltend, einfach, simpel. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ich habe daran gar nicht so viel auszusetzen. Ich habe mir die Version auf dem Mega Drive auch angeschaut. Mir war das schon fast alles ein bisschen zu viel und zu plastisch. Also ich komme mit der Grafik hier in Goal ganz gut klar. Okay, die Menüs überzeugen jetzt nicht gerade mit Schönheit, aber sind, wie gesagt, sehr gut zu erfassen und lassen sich gut bedienen. Und wenn man jetzt mal Goal neben Kick-Off oder vor allem auch Kick-Off 2 hält, dann mag man auf den ersten Blick auch gar nicht so einen riesigen Unterschied feststellen, was ja auch nicht wundert. Ist ja von einem und demselben Entwickler und so viele Jahre liegen da jetzt auch nicht dazwischen. Mhm. Aber auf den zweiten Blick ist Goal schon das hübschere Spiel, zumindest für mein Empfinden und im Detail.
Im Vergleich zu Kick-Off meinst du jetzt?
Genau. Mhm. Und ob man grafisch jetzt eher bei Goal oder Sensible Soccer ist, ne, die tatsächlich so ein bisschen auseinanderliegen, ist, glaube ich, einfach Geschmackssache. Da sind die Unterschiede noch ein bisschen sichtbarer. Also wenn man Sensible Soccer sich mal anguckt, da ist man dann doch schnell bei Kennenfodder. Das ist nicht so weit weg, also die kleinen Figuren zumindest. Und auch wenn es grafisch jetzt nicht die ganz große Revolution darstellt, ist so das Gesamtpaket einfach toll. Das zeigt sich dann in den vielen kleinen Details. Ne? Wir haben vorhin den Mauszeiger erwähnt. Mhm. Das zeigt sich auch im Handbuch übrigens, in dem es sogar ein paar skurrile und lustige Stellen gibt. So gibt es nämlich da auf den letzten Seiten das Kapitel Die Goal-Spielanleitung für schlechte Verlierer mit den 6 besten Ausreden. Die sollten wir uns unbedingt nochmal anschauen.
Ja, das machen wir jetzt auch hier. Ich habe die mal aus deiner wunderschönen Verpackung geholt.
Schlag doch mal die Seite 47 auf.
Ja, habe ich gerade getan. Ich sehe nichts. Ja, Fernseher oder Monitor ist schuld. Ja, finde ich jetzt nicht so toll. Mein Arm tut weh. Das finde ich ganz gut.
Sehr gut. Das liegt normalerweise daran, dass zu viele Runden von Goal hintereinander weggespielt und verloren wurden. Viele Spieler nehmen bereits vor Spielanpfiff die Ausrede in Anspruch, dass sie mit ihrem schlechteren Arm spielen müssen.
Ja, und dann gibt's auf diesem Platz kann ich nicht spielen. Eine sehr billige Ausrede. Ne? Zufallswahl ist es ja nun. Und der andere spielt ja auch auf dem gleichen Platz.
Dein Torwart ist viel besser als meiner, Regel Nummer 3.
Ist irgendwie auch sehr billig, oder?
Besonders beliebt, wenn ein Torwart einen laschen Schuss in den Kasten lässt, während der andere Torwart auch die Knallerbomben sicher hält, ja?
Ja, dann gibt's natürlich noch den Punkt Nummer 2. Ich dachte, ich spiele in die andere Richtung. Das finde ich auch sehr
Klassiker,
gut.
Klassiker.
Sehr gut. Ja, der Klassiker ist eigentlich, gibt's den hier bei 1? Nee.
Der ist gut. Die 1 ist fantastisch.
Ja, aber also mein Klassiker wäre eigentlich, ich hab doch gedrückt. Passt aber irgendwie auch zur originalen 1. Das ist eben nicht mein Lieblingsjoystick.
Ja, wenn man zu Besuch bei irgendjemand anderem war, ne?
Ja, gut, aber er hat ja auch durchaus seine Berechtigung, ne? Ich erinnere an WWF.
Ja,
Stick stimmt. Und Pad.
Definitiv, ja. Können wir ja nochmal ausführen, denn hier steht, was wären wir ohne diese Ausrede? Es ist wahrscheinlich die Nummer 1 in alle Ewigkeit und wer behauptet, sie nie benutzt zu haben, lügt bestimmt. Jede Einzelheit vom Feuerknopf bis zum Rutschschutz kann für die Niederlage verantwortlich gemacht werden. Dieser Klassiker hat den Vorteil, dass er gelegentlich sogar wahr sein kann.
Ja, echt schön.
Also das hat mich wirklich überrascht. Ich habe ja dieses Handbuch so ein bisschen angelesen, um mir die Steuerung ein bisschen drauf zu schaffen. Und dann bin ich hier über diese Punkte im Inhaltsverzeichnis gestolpert und das fand ich echt mega sympathisch, dass hier in diesem Gesamtpaket dann auch nochmal so eine Prise Humor drin ist, was ja auch gar nicht nötig wäre, aber ist ja auch so ein bisschen von Sympathie und ja Humorverständnis zeigt, woran vermutlich die Nudini nicht ganz unschuldig ist.
Naja, er wusste halt, dass er da echt ein schweres Spiel macht.
Ja.
Mit einer durchaus komplexen Steuerung und da hat er uns was an der Hand gegeben. Aber gut, ich habe ja meine Anleitung damals mit den Originaldisketten verliehen.
Ja,
und habe nur noch die Sicherheitskopie in meiner Box gehabt, wie bei so vielen Spielen der damaligen Zeit.
Aber vielleicht findest du sie ja wieder.
Vielleicht finde ich sie mal wieder. Vielleicht ist das hier ja auch meine, aber nee, ich habe nie den Effenberg auf meine Box geklebt. Was?
Nee, ja, ich habe mir, kann ich ja kurz mal off-topic erzählen. Ich habe mir diese Goal-Box gekauft für eine Amiga, die Big Box. Und da hat irgendwie der Vorbesitzer scheinbar so ein, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aus dem Duplo vielleicht oder Hanuta oder so, ein Steffen Effenberg-Aufkleber draufgeklebt zu Bochum-Zeiten. Ist das Bochum?
Nein, das ist doch nicht Bochum, das ist Borussia Mönchengladbach. Oh. Man merkt, du hast wirklich gar keine Ahnung.
Aber es beginnt auch mit B und ich habe nicht Bremen gesagt.
Was aber passender wäre, weil es ist ja nun auch grün mit drin. Bochum spielt doch nicht in grün.
Stimmt, aber bei Diebitz, steht da Diebitz? Ja, Diebitz alt, das ist ja auch eine Biermarke.
Ach guck mal, beim Saufen kennt sich wieder aus. Ne? Das ist halt unglaublich.
Sprechen wir lieber über die Musik.
Ja, das können wir gerne machen.
Geht ja auch schnell.
Ich wollte gerade sagen, da sind wir nicht lange beschäftigt, weil im Spiel selber gibt's gar keine Musik. Wir haben nur im Titlescreen da haben wir Musik. Wir haben das vorhin schon erwähnt mit den Fangesängen am Anfang. Und dann geht's los für dich, Tobi, ein sehr sportlicher Track.
Ein sportlicher Track, genau.
Genau. Sportschau hattest du erwähnt.
Ja.
Können wir mal einmal einspielen, oder?
Unbedingt.
Finde ich, das ist ein ganz netter Track. Ich weiß nicht, ich würde den nicht in eine Themes-Folge, glaube ich, mitbringen. So gut finde ich ihn nicht. Aber ich habe jetzt in der Megadrive-Version tatsächlich bemerkt, ist der gleiche. Also ist die gleiche Melodie, natürlich mit Megadrive gemacht.
Klingt aber nicht so schön.
Ich habe mich aber gewundert, dass ich ihn erkannt habe, weil ich habe es ja jetzt in der Vorbereitung nur ein paar Mal gespielt und seit damals halt gar nicht mehr. Ja. Und ich habe es trotzdem erkannt. Zumindest ist es eine Melodie mit Wiedererkennungswert.
Ja, das finde ich ja immer ganz schön, wenn wenigstens das gegeben ist. Oft sind die Musiken, die Melodien zwischen den Systemen ja komplett andere. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich finde, der passt einfach so herrlich zu Goal. Klingt so fröhlich und beschwingt und schafft hier so einen tollen Einstieg ins Spiel, macht so Bock auf Fußball. Und wie gesagt, also wenn es im Zusammenhang mit Musik ein Attribut gäbe, das sportlich klingt, dann wäre es wohl das Attribut, das zu diesem Track passt, aus meiner Sicht. Verantwortlich ist hierfür Alistair Brimble, das ist ein britischer Composer, der auf dem Amiga schon so ein bisschen Legendenstatus besitzt. Wir haben kürzlich über ihn gesprochen oder ich habe über den gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, den hatten wir ja auch schon ein paar Mal dabei.
Genau, zuletzt in unserer aktuellen Themes-Folge.
Mhm.
Der hat eine ganze Menge für Codemasters und Team 17 gearbeitet und von ihm kommen Soundtracks zu Alien Breed oder The Lost Vikings, Body Blows, The Lion King, viele, viele andere. Ein bisschen Erfahrung mit Fußballgames hatte er auch schon, denn der Soundtrack zu Italia 90 für den Amiga und den ST, der kommt auch von ihm. Ansonsten, gibt's in Goal leider keine weitere Musik, es sei denn, man möchte die Fangesänge als solche bezeichnen irgendwie. Dafür gibt's aber, wie ich finde, recht gelungene und on point gesetzte Soundeffekte. Das geht mit den besagten Fangesängen und dem Torjubel los, die für eine schöne Spielatmosphäre sorgen, aber auch so die wenigen Sounds, die man beim Kicken hört, also dieses Ballaufnehmen, das Balltreten, das klingt schon ganz ordentlich satt und passend so. Das fand ich ganz gut. Ein bisschen mehr Musik hätte dem Ganzen ganz gut getan, finde ich. So am Ende einer Partie oder im Menü beispielsweise, so ein bisschen was Ruhiges, Loopendes. Aber ja, vielleicht musste das bei zwei Disketten noch einfach hinten rüberfallen. Stört jetzt auch nicht weiter, ist auch okay.
Nee, finde ich auch nicht störend. In der Mega Drive-Version hast du Musik im Menü und da war ich total überrascht. Auch Musik im Spiel?
Ja, das habe ich auch gesehen. Das hat mich genervt, ehrlich gesagt.
Ich bin ja immer so jemand, der sagt, warum gibt's auf dem Amiga so viele Spiele, die entweder oder. Entweder hast du Soundeffekte oder Musik. Hier muss ich aber ganz klar sagen, da war ich überrascht, aber nicht positiv. Weil ein Fußballspiel, was mit Atmosphäre, mit Fangesängen, und das ist wirklich cool gemacht. Du bist mit dem Ball, gehst aufs gegnerische Tor zu, die Fangesänge werden lauter. Wenn du daneben schießt, gibt es so ein Das ist auf Situationen gemünzt, ähnlich wie so ein iMuse, weißt du? Also jetzt übertrieben gesagt.
Reagiert dynamisch, ne?
Genau.
Auf Spielgeschehen, ja.
Und du hast zwischendurch halt so klassische Fangesänge, wenn es im Mittelfeld zu Geplänkel kommt und so. Das ist schon
auch echt. Pfiffe, ne?
Ja, genau, auch Pfiffe. Wenn gefoult wird und so. Das ist wirklich cool. Und da brauche ich einfach keine Musik, weil wenn ich ein Fußballspiel gucke, habe ich auch keine Musik.
Ja, richtig. Also das hat mich auch irritiert und ein bisschen verwundert auf der von dir besagten Mega Drive-Version. Braucht man da einfach nicht, ne? Macht so ein bisschen die Atmosphäre kaputt.
Ja, nee. Keine Musik. Ich würde, wenn ich das auf Mega Drive nochmal spielen würde, würde ich auch in den Menüs nach diesem Punkt suchen, dass man im Spiel keine Musik hat. In den Menüs ist das wiederum cool. Da ist es toll, dass man da Musik hat und nicht alles so still vor sich hin schweigt.
Ja, ja, gebe ich dir recht. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen in unserer Folge, an dem wir unsere Hörer belohnen können, nämlich die, die dran geblieben sind.
Oh ja, der Cliffhanger von vorhin.
Genau, haben wir ja von versprochen, dass wir die Geschichte zur Entstehung von Goal noch ein bisschen weiter erzählen wollen. Wir waren ja stehen geblieben bei Kickoff 3.
Mhm, genau.
Aber wir sollten den Spannungsbogen noch ein bisschen weiter aufziehen.
Überspann ihn nicht.
Erstmal noch ein bisschen über Dinodini sprechen und dann landen wir ja gleich ganz automatisch bei Kickoff 3. Also Dinodini, der ist 1965 als Sohn italienischer Einwanderer in Bristol geboren, obwohl der Amiga Joker in der Ausgabe 393 behauptet, er sei in London geboren. Aber hey, wer weiß das schon? Dort heißt es auch, er habe Computerwissenschaften studiert. Heutzutage würde man das vielleicht Informatik nennen. Liest man in anderen Quellen aber nicht so häufig, ist aber vielleicht auch egal. Und wie so viele hat auch er als Teenager in den späten 70ern angefangen zu programmieren. Und mit 13 hat er dann schon sein erstes Computerspiel entwickelt. Ein Spiel, das für den Acorn System One, also in einem sehr frühen 8-Bit-Computer in England, entwickelt wurde. Und seine ersten kommerziellen Projekte entstanden dann 1981 auf dem BBC Micro. Das war ein relativ populärer Heimcomputer, so in den frühen 80ern, vor allem in England. Und die wurden von einem Verlag namens B-Bug vertrieben. Und diese Arbeiten durch Kontakte und sein offensichtliches Talent hatte er sich damals in der noch kleinen Szene schon so ein bisschen Namen gemacht. Und 1989 reichte er dann einige seiner Arbeiten bei Enco ein, einem britischen Entwickler und Publisher. Es war damals durchaus so üblich, dass man proaktiv mit seinen Arbeiten auf Unternehmen zugegangen ist. So viele waren es damals ja noch nicht. Und die, die es gab, hatten ja noch längst nicht die Größe, wie es heute der Fall ist, wo wir von Megakonzernen sprechen.
Ja.
Da braucht man mit seinem Demo wahrscheinlich nicht vor der Tür stehen.
Nee.
Zumindest hat man da bei Enco sein Talent erkannt und stellte ihn dann tatsächlich auch ein. Und dort war sein erstes Projekt dann Kickoff. Das war 1989. Tja, und damals hat er dann auch mal eben einen richtigen Meilenstein geschaffen, der den Grundstein für ungefähr alles gelegt hat, was sich von da an als Fußballspiel bezeichnet hat. Und sein Name war jetzt durchaus in der Branche bekannt und etabliert und es hat dann nicht lange gedauert, genauer gesagt bis 1990, bis ein zweiter Kickoff-Teil erschienen ist, der ebenfalls sehr erfolgreich war und die Serie noch populärer gemacht hat. Und jetzt knüpfen wir so langsam an den Cliffhanger an von vorhin. Denn wir wissen ja.
Ja, Fortsetzung im Geiste.
Mhm, dein Metier.
Ja, richtig. Du hast gerade gesagt, wir wissen, dass auf den zweiten Teil von Kickoff natürlich ein dritter folgen sollte. Und den sollte Dino auch bei Enco entwickeln. Es kam dann allerdings zu Differenzen mit dem Management, weswegen er in dem Zuge zu Virgin Games gewechselt ist. Sein angefangenes Spiel hat er dahin mitgenommen, konnte es natürlich nicht unter Kickoff veröffentlichen, also unter Kickoff 3, weil die Rechte der Reihe bei Enco lagen. Mhm. Das war aber auch nicht weiter schlimm, denn die Bedingungen, die er bei Virgin vorfand, die waren ausgesprochen gut. Virgin war ja damals wirklich groß, so in den frühen 90ern. Und der konnte viele seiner Ideen und Verbesserungen, die er bei Enco gerne schon eingebaut hätte, in seine neue Entwicklung integrieren. Das Weglassen der Abseitsregel zum Beispiel.
Mhm.
Und während der Entwicklung hat Dino tatsächlich vieles selber gemacht. Ich habe ja vorhin schon so nonchalant von einem Autorenspiel gesprochen.
Mhm.
Ist natürlich kein Autorenspiel, aber es geht wirklich krass in so eine Richtung.
Ja.
Aber es ist halt keins. Er hatte Unterstützung von diversen Menschen, die am Spiel mitgearbeitet haben. Zum Beispiel seine Frau Pam,
mhm,
die war hier als Produzentin aktiv und wird auch in den Credits erwähnt. Daher kommt wahrscheinlich auch der neue Firmenname, den sie für Goal sich ausgedacht haben, Dini und Dini Productions im Titlescreen.
Ja, genau. Jetzt wird einiges klar. Also ich habe mich früher mal gewundert, warum steht da nicht Dino und Dini, so als Gag irgendwie.
Mhm.
Dini und Dini, ja. Hätte ich mal mir die Credits genauer durchgelesen.
Ja, wer hat damals schon Credits gelesen? Schnell auf den Button drücken, schnell rein ins Spiel. So,
ja.
Keine Zeit für so einen Kram.
Ist so.
Und aus dem fertigen Produkt, das eigentlich Kickoff 3 hätte werden sollen, wurde dann halt Goal, beziehungsweise Dino Dinis Goal.
Ja.
Also Goal, waschechte Fortsetzung im Geiste.
Absolut. Vielleicht sogar die bessere. Immerhin war Dino ja als geistiger Schöpfer direkt mitverantwortlich und da ist es ja dann auch egal, ob das Spiel nun Kickoff 3 oder Goal heißt.
Mhm.
Goal klingt schon ziemlich Goal.
War ja auch das Lieblingsspiel von Charles de Gaulle.
Oh. Ja, das war wohl so.
Entschuldigung.
Füße
hoch, der kam flach.
Ja, den offiziellen echten dritten Kickoff-Teil gab es dann trotzdem noch. Enko hat den dann 1994, also ein Jahr später, unter dem Namen auch veröffentlicht.
Und ansonsten, nach Goal ist Dino der Branche treu geblieben. Er hat in den folgenden Jahren für verschiedene Unternehmen gearbeitet, darunter so namhafte wie Microprose zum Beispiel, Z-Axis, die ich nicht kenne.
Ich auch nicht.
Universal oder auch 3DO, was wiederum eher bekannt ist. Und zwischendurch und auch nebenher war er dann noch Dozent an der Universität in Breda in den Niederlanden. Und heute arbeitet er tatsächlich relativ frisch als Technical Director bei Sumo Digital in England.
Kennt man auch.
Ja, auf jeden Fall. Aber kommen wir nochmal zurück auf damals.
Ja.
Wie immer wollen wir uns anschauen, wie das Spiel in der Presse und bei den Fans ankam. Und wie immer fällt sofort auf, dass die deutschen Tester doch knausriger waren, wenn es um die Vergabe von Prozentpunkten geht. Da vergaben zum Beispiel sowohl die Amiga Computing, die Computer and Video Games, CVG, als auch die CU Amiga alle 93%. Ja, und die höchste deutsche Wertung, die liegt mit gerade mal 87% beim Amiga Joker in der Ausgabe 793. Und das fand ich ganz interessant, merkwürdig, obwohl der Tester Gary Penn geschrieben hat, Goal sei ganz klar der Beckenbauer unter den Soccer Games und es gab auch einen Joker Hit. Und dann nur 87% fand ich irgendwie, Und in der Amiga Games 793 gab es sogar nur 84%. Tester Michael Erwein zeigt sich begeistert über die Weiterentwicklung der alten Kickoff-Stärken und der neuen frischen Ideen. Und er schrieb nicht nur, dass Goal einfach in euren Floppy-Schacht Ausrufezeichen muss,
okay,
sondern auch, dass Virgin hiermit einen echten Treffer gelandet hätte. Und nach den Worten und einem Amiga Games Award nur 84%? Auf der anderen Seite, ich sag das ja selber immer wieder, früher wurde das Spektrum von so einer Prozentskala irgendwie mehr ausgeschöpft. So, da waren nicht alle Spiele, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, die unter 90% bekommen haben, Müll. So wie heute. Heute gibt es irgendwie, eigentlich könnte man auch auf ein Zwei-Punkte-System, 1 und 2, so schlechte Spiele und gute Spiele. Der Vollständigkeit halber, die ASM 893 vergab 10 von 12, das entspricht so etwa 83%. Insgesamt kommt Goal bei Moby Games auf 83%. Die Amiga-Version ist damit den 87% klar vorn. Atari ST und DOS kommen beide nur auf magere 64%. Sorry, Sebo.
Ja, aber 83% Gesamtwertung, zumindest auf Mobile Games, finde ich erstmal okay.
Auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch, wenn man, wie gesagt, die Skala komplett anguckt, okay, und die Amiga-Version mit 87, das ist knapp unter 90, völlig, völlig okay.
Ja, ja.
Und da kommt ja nochmal hinzu, dass in den Tests, die ich mir angeguckt habe, die Grafik oft nicht so gut bewertet wurde, was das dann ein bisschen runtergezogen hat, ne, so bist du dann mit den 87, wenn die Grafik noch ein bisschen schöner wäre, wärst du wahrscheinlich auf 90 gekommen.
Ja, und vor allem auch als inoffizieller dritter Kickoff-Teil. Also du musst dich ja erstmal an Kickoff messen in der Reihe und jetzt bist du ja, du bist zwar der dritte Kickoff-Teil irgendwie, heißt aber Goal und hast da diese Änderungen im Publisher-Bereich irgendwie mitgemacht. Das musst du ja den Käufern auch erstmal erklären, aber es war denen anscheinend auch scheißegal. Die haben das Spiel gesehen und fanden es super.
Es geht ja so weit, dass in der ersten Woche, glaube ich, 60.000 Einheiten verkauft wurden, ne?
Ja, ja. Also das finde ich schon gut. Also der Name Dino Dini war halt hier anscheinend der entscheidende Faktor und weniger das Franchise Kickoff.
Ja. Aber einen Nachfolger gab es trotzdem nicht.
Nee, nicht so richtig. Also Goal war und ist Dino Dinis letztes wirklich kommerziell erfolgreiches Projekt, an dem er auch selber mitgewirkt hat. Es gab ein Jahr später, also 1994, dann noch Dino Dinis Goal fürs Mega Drive.
Dino Dinis Soccer, wie es eigentlich heißt.
Hast du ja eben schon ein bisschen von erzählt. Und es gab ebenso eine Version für Super Nintendo, die von Eurocom entwickelt wurde, für das aber eigentlich nur noch sein Name erhalten musste. Und mit der Entwicklung war Dino dann auch nicht mehr so richtig glücklich, hatte damit auch nichts zu tun. Damit wird er nicht sehr gerne in Verbindung gebracht.
Das sieht man auch, wenn man sich die beiden Spiele nebeneinander anguckt. Die Mega Drive Version sieht wie die etwas farbenfrohere Version der Amiga Version aus und die Super Nintendo-Version, die Figuren sind anders, der Platz, das ist alles ein bisschen anders, das sieht alles irgendwie anders aus. Ich habe es nicht gespielt, ich weiß nicht, ob sich das spielerisch unterscheidet, aber die Amiga-Version und die Mega Drive-Version sind spielerisch schon nah beieinander.
Ja.
Und es geht sogar so weit, ich habe ein Video bei YouTube gesehen, wo Dino Dini, da kommen wir gleich noch zu, ein gewisses Spiel anteasert, ankündigt. Und da hat er Boxen von Kick-Off und Kick-Off 2 und Goal da stehen und Erweiterungsdisketten und auch die Mega Drive-Variante Dino Dinis Soccer. Die Super Nintendo-Variante steht da allerdings nicht rum. Genau. Also ja, wie du sagtest, da wird er wohl nicht so gerne drauf angesprochen.
Nee, an der hat er auch gar nicht mehr mitgewirkt, an der Mega Drive-Variante schon. Und ja, es war dann ein bisschen, zumindest in der Öffentlichkeit, ein bisschen stiller um ihn, um seine Person. Er hat ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, dennoch in verschiedenen Konzernen gearbeitet, aber wenig öffentlichkeitswirksam. Und erst viele Jahre später, 2016, gab es dann nochmal ein Lebenszeichen von ihm. Da ist dann nämlich Kick-Off Revival erschienen für die PS4 und die PS Vita.
Das ist genau das genau diese.
Hast du gerade gesagt?
Genau, Ankündigung habe ich gesehen.
Und mit dem hat er versucht, diesen Geist von Kick-Off nochmal so ein bisschen wiederzubeleben, aber auch das bekam nur sehr gemischte Kritiken und konnte lang nicht an die früheren Erfolge anknüpfen und vermutlich war einfach zu viel Zeit vergangen, als dass sein Name bei der jüngeren Käuferschaft noch irgendwie bekannt gewesen wäre. Und das merkt man ihm auch an so ein bisschen, dass er, ja, also nicht unbedingt von diesem Misserfolg dieses Spiels, aber insgesamt ein bisschen unzufrieden war mit dem, wie es so für ihn gelaufen ist. In den letzten Jahren war er auf YouTube sehr aktiv und hat da viel Content veröffentlicht, viel Musik auch, hauptsächlich so Gitarrenmusik, aber auch andere gemischte Dinge, die aber auch immer mal wieder mit Spieleentwicklung zu tun haben. Und auf seiner eigenen Website hat er dann 2023, noch gar nicht so lange her, seinem Ärger dann so ein bisschen Luft gemacht, textlich, und geschrieben, dass er keinen weiteren YouTube-Content mehr produzieren will. Er war ein bisschen verärgert darüber, dass es ihm scheinbar nicht gelungen ist, ordentlich Traffic auf seine Seite, also auf seine YouTube-Seite zu bekommen, und ist da ein bisschen enttäuscht gewesen und hatte wohl beschlossen, seine Video- und Streaming-Karriere selber in die Hand zu nehmen und kündigt das da auch an. Wirkt also so ein bisschen grumpy, der Gute.
Ja, vielleicht ist das ja auch der Grund. Wir haben ja natürlich versucht, ihn im Vorfeld zu kontaktieren. Es gab leider keine Antwort von ihm über verschiedene Kanäle.
Ja.
Vielleicht macht er das einfach nicht mehr, will das einfach nicht mehr.
Das kann sein. Wobei es auf YouTube auch wieder aktuellen Content von ihm gibt, der jetzt erst wieder einige Wochen alt war oder
Monate. Dann findet er uns vielleicht einfach nur doof.
Ja, oder hat vergessen, dass er eigentlich sauer gewesen ist. Ich habe keine Ahnung. Alles in allem muss man ihm aber aus meiner Sicht zumindest den nötigen Respekt zollen für das, was er damals mit Kick-Off so losgetreten hat. Kick-Off losgetreten und so.
Ah.
Was mit Goal als quasi dritten Teil der Reihe entstanden ist und für den Einfluss, den all diese Spiele so auf die Gesamtentwicklung von auch modernen Fußballspielen hatten. Also da muss man schon sagen, wichtige Figur, wichtiger Name, der dann leider nach Goal so ein bisschen den Anschluss verloren hat. Schade eigentlich, hätte ich ihm durchaus gegönnt, da nochmal ein bisschen mehr Erfolg zu haben.
Und das alles von jemandem, der von sich selber sagt, kein Fußballfan zu sein, ne?
Ja.
Aber gut, man sieht's ja auch bei uns. Wir sind beide keine Riesenfußballfans, du noch viel weniger als ich. Und trotzdem haben wir damals sehr gerne Goal gespielt. Ich habe ja auch eine Zeit lang sehr gerne FIFA gespielt. Nur weil du kein Fußballfan bist und nicht irgendwie jedes Wochenende zu deinem Verein ins Stadion gehst, heißt ja nicht, dass du nicht diesem Sport oder so einem kompetitiven Spiel, so ein Videospiel irgendwas abgewinnen könntest.
Und das ist so genau das, was ich mal über ihn gelesen habe. Also er war jetzt nicht so der Fußball-Ultra, der sich mega gut auskennt und da sein Team hat und das bis in alle Richtungen irgendwie unterstützt, aber er war Fußball interessiert, hat sich sicherlich auch mal Spiele angeguckt und vor allem war er halt Spieleentwickler und fand wahrscheinlich die Materie Fußballspiel in der Programmierung reizvoll. So, und hat sich da ja auch wirklich ausgetobt und reingenördet, wenn man sich all diese kleinen granularen Einstellungsmöglichkeiten anguckt.
Ja.
Also ja, das ist schon sehr manisch, könnte man schon fast sagen. Ne? Also zumindest aus damaliger Sicht. Ich glaube, heutzutage ist das alles gar nichts Besonderes mehr. Aber für 1993 sicherlich eine Neuheit.
Ja.
Tja, Markus. Und bevor wir es jetzt haben, wie stehen wir denn zu Goal bzw. Kick-Off 3?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja im Vorfeld haben ja so ein bisschen uns über WhatsApp ausgetauscht und da habe ich ein paar Mal zu dir gesagt, ach, ich wünschte fast, ich hätte es mir nicht nochmal angeguckt.
Ich erinnere mich, ja.
Weil die Steuerung, die ist da meine große Achillesferse. Ich habe das damals wirklich, wirklich gut gekonnt und habe das Spiel wirklich warm in Erinnerung. Wir haben vorhin eingehend über die WM 94 gesprochen, über das Blisseis, über Diktiergeräte, über leere Panini-Hefte. Da haben wir drüber gesprochen und das verbinde ich halt wirklich mit diesem Sommer 94 und Goal. Mhm. Und das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Erinnerung. Ich muss aber leider sagen, dass ja die Steuerung, ich habe die einfach nicht mehr drauf. Und es ist auch nichts, was man innerhalb von 2, 3 Spielsessions lernt. Du musst dich da wirklich reinknien und es üben. Und ich mag einfach nicht mehr, ich ganz persönlich heute, mag irgendwie nicht mehr irgendwas spielen, was ich erst noch groß üben muss. Es ist okay, wenn ich mir irgendein neues Prügelspiel schnappe und dann muss ich ein bisschen üben, da den Halbkreis wieder vernünftig zu machen, ne? Oder den Viertelkreis, dass ich den Hadouken vernünftig raushauen kann bei einem Street Fighter, so, dass ich da nochmal irgendwie ein bisschen reinkommen muss. Überhaupt kein Ding. Aber dieses Spiel ist so wenig zugänglich, wenn du das einfach in der Hand nimmst. Das fand ich wirklich krass und hatte ich so auch nicht in Erinnerung. Hm. Ich würde das Spiel auch keinem empfehlen, außer man hat wirklich Ausdauer und hat Bock, sich in sowas reinzunörden. Man hat wirklich Bock, ein Spiel zu spielen, was auf der einen Seite, dadurch, dass es nur eine Feuertaste hat, eine relativ simple Steuerung hat, aber auf der anderen Seite eine sehr komplizierte Steuerung, weil du musst auf das Steuerkreuz tippen, damit der Ball am Fuß bleibt. Du musst Viertel- und Halbkreisbewegungen machen, damit der Ball am Fuß bleibt. Und wenn man darauf Bock hat, sich da reinzuknien, dann würde ich das Spiel doch wiederum Leuten empfehlen. Das Spiel ist optisch ganz nett. Ich ganz persönlich finde die Mega Drive-Version hübscher. Vor allen Dingen das Menü ist hübscher im Mega Drive. Aber ansonsten muss ich leider sagen, ja, ist eine schöne Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal angucke, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Wenn du jetzt, ne, du hast es ja angekündigt, wenn Deutschland die Gruppenphase schafft, dass wir mal so weit kommen, dass wir daran zweifeln müssen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte uns das 94, selbst nach dem Ausscheiden, niemals hätten wir daran geglaubt. Wenn du dich da nochmal reinnörden willst, cool, vielleicht spielen wir es dann ja doch nochmal zu zweit, dann kannst du mich voll abziehen. So wie ich dich immer bei North and South abziehe. Tobi, wie ist denn dein Empfinden Goal gegenüber? Ich glaube, das ist wärmer. Nein, nicht wärmer. Warm ist meine Erinnerung ja auch. Aber auch das heutige ist glaube ich, genügsamer, oder?
Hier wird's ja immer wärmer. Also, zwischen deinen Zeilen lese ich natürlich diesmal, früher war alles besser. So ein bisschen zumindest.
Vor allem meine Skills waren früher besser.
Ja, ja.
Und das Durchhaltevermögen war früher besser.
Ja, ich bin da ein bisschen entspannter, was das angeht. Also ich habe es aber auch ein paar Mal öfter gespielt, jetzt in der Vorbereitung, und es fiel mir anfangs genauso schwer wie dir. Da sehe ich mich auf jeden Fall wieder. Habe das gar nicht hingekriegt, auch haushoch verloren, zweistellig gerne mal, und habe mir dann auch immer die Frage gestellt, wie habe ich das früher nur hinbekommen. Habe dann aber mit Hilfe des Handbuchs und viel Üben an einigen Abenden das doch wieder einigermaßen hingekriegt. Und war sogar so weit, dass ich das Spiel nochmal angeworfen habe, obwohl ich das gar nicht hätte machen müssen. Ich hatte eigentlich, was die Vorbereitung angeht, genug Eindrücke gesammelt, habe es aber dennoch noch 1, 2 Mal angemacht, weil ich Spaß dran hatte. Und das spricht ja so ein bisschen für sich. Also ja, es ist hakelig und nicht so ganz einfach und es ist auch nicht wunderschön, aber die warmen Erinnerungen, die ich an das Spiel habe, die genau den gleichen Ursprung haben, den du gerade genannt hast, plus meine heutige Spielerfahrung, lassen mich da ein bisschen gnädiger drauf gucken. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich in der Zwischenzeit einfach überhaupt keine Fußballspiele gespielt habe. Ich habe nie FIFA gespielt, habe da gar keine Erfahrung mit. Insofern musste ich nur die einzigen Fußballspielerinnerungen, die ich überhaupt besitze, von vor 30 Jahren wieder rauskramen und konnte da nahtlos anknüpfen, mehr oder weniger.
Ich möchte einmal dazwischengrätschen, mit der Blutgrätsche, und sagen, dass wir in meiner alten Wohnung, als ich noch alleine gewohnt habe, da haben wir mal Italia 90 auf Mega Drive gespielt, gegeneinander. Okay. Das ist auch noch eine Fußballerinnerung. Und das hat Spaß gemacht damals. Auch wenn das Spiel in der Presse niedergemacht wurde bis zum geht nicht mehr, das hat mir uns damals Spaß gemacht. Das haben wir gerne gespielt.
Also kann sein, ich habe auch mal Nintendo World Cup zwischendurch gespielt.
Ach, mal jetzt kommt's raus.
Aber ich habe keine
ganzen schmutzigen Geheimnisse von deinen ganzen Fußballerfahrungen. Du bist eigentlich doch ein Ultra, ne? Nintendo World Cup.
Wie man sieht, deswegen wusste ich auch gleich hier Bochum und Mönchengladbach.
Ja.
Naja, also ich fand es echt okay. Ich würde es jetzt auch niemandem empfehlen, der so gar nichts übrig hat für alte Spiele, der FIFA gewohnt ist, der vielleicht 30 Jahre jünger ist als ich oder 20. Der wird damit keinen Spaß haben. Aber ich fand es für mich okay und hatte auf jeden Fall meinen Spaß dabei, das mal wieder zu spielen. Und was mir nach wie vor halt gut gefällt, ist die Gesamtpräsentation, das Gesamtpaket, was immer noch für mich sehr atmosphärisch ist und mich, wie du auch vorhin gesagt hast, allein schon beim Titlescreen direkt abholt und mich wieder ins Jahr 94 beamt.
Ja, das war wirklich geil. Und ich habe übrigens auch total vergessen, dass der Mauszeiger der Ball war.
Ja.
Also der Nippel, ne?
Ja, ja.
Der besagt. aber es war auch sofort wieder da.
Ja.
Voll geil. Also wie du sowas vergessen kannst, ist aber dann auch sofort wieder da ist. Aber auch nur bis zu diesem Punkt. Also ich habe dann keine weiteren Erinnerungen gehabt. Ich wusste dann nicht, wie ist denn das? Oder wie ist denn das Menü, um einzustellen, wie lange eine Halbzeit dauert? Mhm. Also das kam nicht wieder. Das war auch erst wieder da, als ich es gesehen habe. Fand ich sehr interessant zu sehen. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich mir die Mega Drive-Version, die möchte ich jetzt haben. Auch wenn ich das Spiel jetzt ein bisschen runtergemacht habe. Aber am Ende des Tages, ja, du hast es auch, wir haben es beide gesagt, es ist eine warme Erinnerung und ja, du hast die Amiga-Version und ich möchte mir die Mega-Drive-Version holen.
Okay, einen kleinen Pro-Tipp kann ich noch geben, da bin ich nämlich drüber gestolpert und zwar in dem Moment, wo man seine Mannschaften auswählt, also in einem Turnier, mehrere Mannschaften, da klickt man logischerweise diese Mannschaften an und geht dann Screen weiter, um die Spiele dann zu starten und ich habe mich immer gewundert, warum die alle simuliert werden und ich die nicht selber spielen kann. Das liegt daran, wenn man die Mannschaften auswählt, muss man manchmal zweimal auf die Mannschaft klicken, bis da ein P steht wie Player und kein C wie Computer. Da habe ich eine Weile gebraucht, um dahinter zu kommen. Also wer Turnier spielen möchte und bestimmte Mannschaften selber spielen möchte, der achte bitte darauf, dass ein P vor dem entsprechenden Team steht.
Ein P wie Player.
Kleiner Fanservice noch.
Ja, und damit haben wir es, oder?
Ich glaube schon.
Ja, voll gut. Das war doch eine sehr schöne, fußballlastige Folge zum heutigen Start der EM.
Ja, sind wir mal gespannt, wie es so läuft.
Ja, auf jeden Fall. Ob wir dann vielleicht, wenn wir Europameister geworden sind, zu Olli gehen und er Imperium schlägt zurück, guckt.
Vielleicht.
Das wäre einfach ein Träumchen. Grüße gehen raus, Olli. Ist nicht schlimm, dass du das damals gemacht hast. Du warst noch weniger Fußballfan als Tobi. Und der ist schon weniger als ich.
Das ist also okay. Mal gucken, ob wir unsere Panini-Hefte dieses Jahr vollkriegen. Und mal gucken, ob ich nach der Vorrunde gezwungen bin, die EM nochmal in Goal nachzustellen. Wir werden sehen. Bis dahin bleibt uns also nicht allzu viel übrig, als euch, liebe Zuhörer, zu danken, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns einen netten Kommentar auf unserer Website www.ewiggestern.de. Hinterlasst eine nette Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Oder, wie Sebo sagen würde, bewerft uns mit Geld.
Ja. Wir haben ja seit einiger Zeit einen Steady-Account. Sehr richtig. Und Sebo, der braucht ganz dringend, der hat immer seinen Tanga an. Da könnt ihr dann die Scheine rein. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung. nein, macht einen Steady-Account. 3 Euro im Monat. Aktuell gibt es noch nichts hinter der Paywall. Wir arbeiten im Hintergrund aber mit Hochdruck an Content für euch, liebe Hörer, die uns unterstützt. Aber keine Angst. Die, die uns nicht unterstützt wollen, euch wird nichts weggenommen. Es kommen Bonussachen hinter die Paywall.
Genau. Kommt dazu, gönnt euch Steady und ihr seid in guter Gesellschaft.
Auf jeden Fall. Da sind ein paar also große Namen.
Auf jeden Fall. Schaut mal rein. Dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen.
Ja, mal gucken, wo wir dann stehen. Vielleicht machen wir ein Update für die EM, wenn wir dran denken.
Ja. Dann bis dahin.
Ja, Philippe würde jetzt sagen, bleibt am Drücker.
Oder am Ball.
Oh, finde ich auch schön. Bleibt am Ball.
Bis dann.
Auf Wiedersehen.
Tschüss. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Oh, he's so horny.
Hallo, Berti. Alles klar?
Alles klar.
Gewinne ich morgen? Wir haben das gleiche Trikot an. Kann ich mit der Nummer noch was machen? Ist die noch frei bei euch?
Die ist immer frei.
Die ist doch noch nicht besetzt.
Die Nummer ist immer frei. Nummer 0.
Und wer spielt morgen außer mir?
C. zehn weitere Spiele.
Ich spiele hinten im Tor, also hinterm Tor, mit der Null.
Ja, und davor spielen 10 andere.
Wie ist das mit den Spielerfrauen?
Die Frauen fragen.
Dürfen jetzt bist du nicht zuständig in Frauen fragen?
Das ist Sache von Gero Bisanz, der ist Trainer der Damen-Nationalmannschaft.
Gero Bisanz, allen unvergessen, Gero Bisanz. Berti Fuchs, vielen Dank, viel Glück morgen. Wir drücken alle Daumen.
Danke.
Es gibt natürlich keine dicken Menschen in den USA. Das ist nicht wahr. Das ist gelogen. Stimmt's?
Auf Wiedersehen.